Oho. Ah, mach gar nicht mit bei der Laola.
Die hattest du nicht angekündigt, die Laola.
Ja gut, aber man konnte ja vorher sehen, wenn ich hier so mache, dann...
Oh. Ich war mir nicht sicher, was du da so machst, ob du so als flirrig wirst oder ob du gerade noch mit geklimpert hast, die Melodie, die da vorher kommt.
Ja, stimmt. Ob ich die so mitklimper, ja.
Das wirkte so.
Wie findest du eigentlich unsere Intro-Musik? Könnte da nach all den Jahren... so schlecht?
Nee, habe ich mir noch nie Gedanken, ehrlicherweise. Ich muss sagen, diese Intro-Musik ist besser als die von unseren Live-Shows oder Live-Schalten, wenn du als Moderator hier stehst oder als Reporter im Stadion bist, hast du dieses... Hat schon was Hypnotisches. Manchmal steht man ja durchaus oder sitzt da schon ein paar Minütchen länger vor der Schalte, beziehungsweise die Verbindung steht und du wartest darauf, dass dann live zu dir geschaltet wird und dann hörst du 3, 4, 5 Minuten.
Das geht gar nicht. Vielleicht müssen wir uns da mal was überlegen. Liebe Leute da draußen, falls ihr denkt, wir könnten zur neuen Saison dann ein neues Intro hier mal einführen, was richtig fetzt, dann informiert uns. Oder bastelt uns eins. Vielleicht gibt es ja da draußen den einen oder anderen, der sich richtig auskennt in dem Bereich. Ist nicht unwahrscheinlich bei 2,5 Millionen Hörern pro Ausgabe. Und da kommen noch die YouTube-Zahlen mit oben drauf.
So.
Die sind ja öffentlich einsehbar. Aber bei den anderen kann ich natürlich lügen wie gedruckt. Erstmal freue ich mich, dass ihr alle mit dabei seid zur neuen Folge. Und da mache ich Twitter auf, um mir die Hörerfragen anzusehen und sehe, da wird geschrieben, Alexander Meyer tendiert nach Infos, ich sage jetzt nicht nach welchen, nach Infos zu Verbleib bei Borussia Dortmund. Er fühlt sich sehr wohl. Bewegung könnte nur reinkommen, falls ein Club den Kobel-Vertreter als klare Nummer 1 will. Vertrag läuft 2025 aus. Der BVB ist sehr zufrieden mit seinen Leistungen und will verlängern. Mit etwas mehr als 1 Million gehört Meyer zu den Geringverdienern. Naja, ich sag mal so, so regelmäßig wie der spielt, habe ich ja letztens schon mal gesagt, es gibt gefühlt keine klare Nummer 1, die so oft ausfällt wie Gregor Kobel, obwohl er keine schwere Verletzung hat.
Ja, großes Rätsel. Beschäftigt den Verein natürlich auch diese Woche wieder. Es ist ja auch noch immer nicht richtig kommuniziert, was es diesmal wieder ist.
Aber Hauptsache, man fliegt jetzt erstmal zur Nationalmannschaft.
Gut, dann wird es tatsächlich vielleicht nicht so wild gewesen sein. Edin Terzic hat ja zuletzt betont, dass man diesmal kein Risiko eingehen wolle und aus der Vergangenheit gelernt habe. Und dann diesmal lieber auf Nummer sicher gegangen sei. Und insofern hat diese kurze Pause vielleicht dann, jetzt kurze Pause dann gereicht, um doch nochmal zur Nationalmannschaft zu reisen. Ob er dann da tatsächlich spielt, ich glaube, die Schweiz macht 2 Testspiele, ne, gegen Dänemark und Irland, ob er da wirklich dann zum Einsatz kommt, steht ja dann nochmal auf einem anderen Blatt.
Glaubst du, die Leute werden mich kritisieren, wenn ich jetzt nicht wusste, gegen wen die Schweiz gespielt hätte oder das tun würde? Du wusstest es, ich hatte keine Ahnung.
Ich habe es auch tatsächlich ehrlicherweise beim Kollegen nachgelesen, der gestern was dazu geschrieben hat. Ja gut, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich zu vernachlässigen.
Verstehe schon.
Jetzt weißt du es auch.
Ja, jetzt weiß ich es auch. Hab schon alles gebucht für Madrid.
Guck mal.
Eiskalt. Eiskalt durchgezogen, während die anderen völlig überteuerte Flugpreise hinnehmen müssen, weil sie natürlich zu spät dran waren.
Hab ich am selben Abend noch?
Am selben Abend.
Echt jetzt?
Ja.
Ah, guck mal.
Auslosung war am Freitag.
Okay.
Haben wir hier im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen.
Na ja, guck mal. Hast du auch schon Barcelona oder Paris was gebucht, die Fühler ausgestreckt?
Nee, das wusste ich ja vorher nicht, wohin die. Aber ich wusste ein paar Minuten früher, an welchem Tag das Spiel exakt stattfindet. Das hat mir weitergeholfen. Ja, weil man weiß ja nicht, ist das dienstags oder mittwochs. Das verändert ja was an der Reise. Von daher, ich komme jetzt dienstags an und... Ah, das kann ich natürlich direkt erzählen. Natürlich. Es wird einen Reisepodcast geben. Das haben wir schon mal gemacht, rund um das Auswärtsspiel in der Champions League damals bei Lazio in der Saison 21/22 müsste das gewesen sein. Oder war es 2021? Gute Frage.
Dass du das jetzt nicht weißt, Sascha.
Das ist aber echt eine Farce.
Das ist wirklich jetzt erschütternd.
Da gab es auf jeden Fall 1000 Zuschauer nur. Also muss es 2020 im Herbst gewesen sein. Ist schon so lange her, echt? Ja, das kann passen. Das kann passen und da haben wir dann vor der Reise einen Teil aufgenommen. Dann haben wir während der Reise aufgenommen. Wir haben am Spieltag aufgenommen, dann kurz vor dem Spiel, in der Pause und nach dem Spiel. Und haben dann quasi so eine Geschichte erzählt, mehr oder weniger. Und das werden wir dieses Mal auch machen. Ja, ich fand es interessant. Falls ihr es da draußen nicht interessant fandet, ihr habt keine Wahl. Es wird so kommen. Ich kann es jetzt auch nicht ändern. Aber ich finde, das ist mal eine schöne Abwechslung. Ich weiß aber nicht, ob wir es dann als Videovariante auch liefern können. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, weil in der Halbzeitpause, ne, schwierig. Gut. Da könnte man ein Bild drüber legen, so ein Standbild.
Das wird aber dann auch echt ambitioniert mit der Halbzeit. Die nutzt man ja als Reporter vor Ort auch durchaus, um zu schreiben. Oder? An dem Abend ist es ja schon ein bisschen was stressig, muss ich sagen.
Ja, aber ich sag mal, es sind so 5 Minuten. Mhm. Also einer von den beiden hat dann die Möglichkeit, sich mit mir zu unterhalten.
Wie schön.
Ja, ich weiß auch nicht, ob sie das jetzt schon gut finden oder nicht. Aber ja, das ist aus meiner Sicht einfach mal was anderes. Und deswegen finde ich das eigentlich, ja, ist schön. Ist mal eine Abwechslung. Ich wollte irgendwas erzählen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ach, es haben mich Leute angeschrieben aufgrund meiner Mieterhöhung, von der ich letzte Woche erzählt habe. Und ich habe ja auch erzählt, dass Nobby Dickel eine Wohnung sucht. Und tatsächlich haben sich Leute gemeldet. Sensationell.
Guck mal, konntest du ihm weiterhelfen oder?
Das weiß ich nicht. Ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Aber ich kann nur für meinen Fall sagen, dass das gestaltet sich auf jeden Fall schwierig. Ich mag das Kreuzviertel halt so sehr. Und bei mir im Haus ist natürlich die Parkplatzsituation sehr gut. Ja?
Das darf man im Kreuzviertel nicht außer Acht lassen, ein wesentlicher Aspekt.
So, und da ich häufig, also häufig weiß ich jetzt nicht, aber regelmäßig später mal nach Hause komme und einen Parkplatz brauche, ist schon scheiße, wenn man im Kreuzviertel wohnt.
Ja, kann ich bestätigen. Als ich vorletzte Woche aus Bremen um 2 Uhr nachts zu Hause wieder auftauchte, habe ich auch einen Parkplatz gesucht.
Um wie viel Uhr hattest du denn einen gefunden?
Das hat tatsächlich relativ gut geklappt. Ich bin so, weiß nicht, 6-7 Minuten rumgefahren. Da gibt es andere.
6-7 Minuten? Ja. In welcher Straße hast du denn dann geparkt?
Tatsächlich in einer Parallelstraße.
In einer Parallelstraße?
Ja. Manchmal ist es also, du fährst vorbei, es ist nichts frei, du kurfst nochmal und irgendwann hat plötzlich jemand sich des Nachts noch wegbewegt.
Ja, ja, und von der Affäre noch nach Hause.
Kann jedenfalls nicht vom Einkauf gewesen sein.
Nein, ich denke nicht.
Und dann war plötzlich was frei und ich habe mich dann doch gefreut, weil der Tag relativ lang war.
Wobei das Spiel in Bremen war am Wochenende.
Ja klar, aber trotzdem. Also
ja gut, dann...
Das erhöht zwar die Chance, aber ich sag mal so, der Tag hat um 12.30 Uhr begonnen und ich war dann doch froh, dass es nicht um jede Minute, die nicht noch länger ist, nach hinten verlagert hat, den Feierabend.
Ja. Das gibt's ja gar nicht. Die Leute grüßen heute von den Philippinen aus. Das ist ja Wahnsinn.
Gruß zurück.
Ich finde aber kaum Vorgeplänkel-Sachen hier. Was ist denn los mit euch?
Ein Rätsel war doch, habe ich beim drüber scrollen gesehen, ne?
Ja, ein Rätsel. ein Rätsel gab's, aber warte, ich hatte es mir noch
nicht. Die Leute sind heute knallhart an Inhalten interessiert.
Ja, das ist kaum zu glauben. Das passt doch gar nicht zu unserem Format. Nee, Spaß beiseite. Markus würde gerne wissen, welche Saison war das? Möllerschwalbe gegen den KSC.
Muss 94, 95 gewesen sein, ne?
Ich denke, in der Meistersaison. Dann Sturmlegende Scott Booth schießt sein erstes und einziges BVB-Tor.
Ich würde sagen, soll ich oder willst du?
Du weißt es?
Nee, ich weiß es nicht. Ich hätte nur eine Vermutung.
Ich auch. Sag.
97, 98 würde ich sagen. Weil der war so im Nevio Scala-Kader, glaube ich.
Ja. Das müsste hinkommen.
Also ich wüsste nicht, wie viele Saisons.
99 gesagt, sowas.
Vielleicht noch ein Jahr später, ich weiß es nicht. Das wäre jetzt mein Tipp. Ich glaube, so richtig lang war der nicht beim BVB, ne?
Nee.
2 Jahre Maximum würde ich sagen.
Toni Schumacher steht im BVB-Tor.
Das müsste 95, 96 gewesen sein, ne? Im letzten oder vorletzten Spiel, auf jeden Fall letztes Heimspiel, glaube ich. Da war die Meisterschaft auch schon klar, ne?
Ja, und deswegen, die sind auswärts bei 1860 Meister geworden. Und dann müsste es das letzte Saisonspiel gewesen sein. Da hat man dem Toni dann auch mal eine Meisterschale geschenkt.
Fand ich eine coole Aktion, ja. Ja,
das fand ich auch ganz witzig. Trainerlegende Jürgen Röber wird BVB-Trainer. Das muss 99, 2000 gewesen sein.
Das hätte ich auch gesagt.
In dieser absoluten Rotzsaison.
Gruselig.
Und, ach so, wir haben, ah nee, hier, pass auf. Der beste Rechtsverteidiger aller Zeiten debütiert beim BVB. Und zwar André Berg-Dölmo.
Hat man den nicht noch geholt nach Rosenborg? Hat Dortmund auch so zweimal, glaube ich, weggefiedelt, der war irgendwie ausgeschaltet.
Weggefiedelt.
Dann hat man, glaube ich, ist man dem Irrglauben anheimgefallen, sei ein guter Verteidiger.
Ja, die haben doch auch.
Das muss auch so enden.
Jan-Derik
Sørensen
geholt.
Oh, vielleicht verwechsel ich das jetzt? Wobei das, Dölmo war doch, kam da nicht noch Champions League bei TM3 oder so? Als das.
Ach du Scheiße.
Oder war das mit Sørensen? Ich erinnere mich da so ganz dunkel dran.
Sørensen fand ich aber eigentlich nicht schlecht, nur halt beim BVB nicht.
Ja.
Berg-Dölmo fand ich immer schlecht. Berg-Dölmo.
Aber Sørensen war jetzt auch kein echter Torjäger, ne?
Oh, da hinten sitzt Niklas Brose, den ich jetzt namentlich erwähne. Und Kevin Kiska soll an der Stelle bitte die Werbung einblenden, hat er ihm gerade gesagt. Ah, da kommt sie auch schon mal, für das ja Abo.
Im Oscar für die beste Regie
nach
geht
wie an vor Kevin Kiska. 3 Euro für nur 3 Monate.
Ja.
Das ist gar kein Problem. rn.de/bvb-podcast-angebot. Nichts kann man sich leichter merken als diese Domain. Anstatt einfach rn.de/bvb-podcast würde schon ausreichen. Ne?
Ich glaube aber, wenn du das googelst, dann findest du das relativ schnell.
Ja,
es besteht Hoffnung.
Abgesehen davon gehe ich schwer davon aus, dass alle, die dieses Format hier verfolgen, sowieso schon das Abo haben.
Mal hallo.
Und davon kann man dann auch mein Wochengehalt bzw. Honorar finanzieren.
Was ja nötig ist, damit du deinen Stellplatz und deine horrende Miete weiterhin zahlen
2,5
kannst.
2,5 Millionen Hörer?
Ja, ja.
Die hätten alle das Abo. Das wären für uns im Monat 2,5 Millionen Euro Einnahmen. So, die könnten wir gut teilen, denke ich.
Doch.
Da würde
auch
ich,
durch alle im Team.
Da würde ich glatt zur Chefredaktion gehen und sagen, pass mal auf, da müsst ihr noch 3,50 Euro drauflegen pro Folge. Mhm. Jetzt können wir die Werbung wieder ausblenden, Kevin Kiska. Danke. War auch lang genug drin, muss ich sagen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Was ist denn unser Thema der Woche, Cedric?
Ja, sag du es mir. Ich glaube, als ich die Fragen quer gelesen habe, ich würde sagen, gibt es kein so richtiges Thema, habe ich ja eben schon mal zu dir gesagt, aber ganz viel, was die Menschen, die Fans beschäftigt und unsere Hörer. Personalien, Stimmungslage bei Borussia Dortmund, Champions League, Nationalmannschaft. Ich sagte ja eben schon, es ist ein buntes Potpourri an Themen heute.
Ja, und ein Potpourri der guten Laune. Wir sind wirklich echt gut drauf, muss ich wirklich sagen. Inhaltlich weiß ich es noch nicht, aber thematisch, denke ich, geht es gleich ordentlich in die Tiefe. Also, pass auf, Folgendes. Ich hatte dir ursprünglich vorgeschlagen, dass wir über die Nichtnominierung von Süle, Hummels, Schlotterbeck und Brandt,
Emre Can,
oh, das hört ja gar nicht mehr auf.
Karim Adeyemi.
Das
sind einige.
Sprechen.
Ja, das Okoku,
so, hat auch schon mal Länderspiele gemacht. Oh, das sind 7. Haben wir überhaupt einen nominiert?
Ja, Niklas Füllkrug.
Ja, siehst du? Wenigstens das.
Ja, sollen wir damit mal starten? Das ist ja durchaus.
Ist das unser Thema der Woche dann? Oder ist die Stimmungslage nach den Emre Can-Aussagen?
Vielleicht auch das, ja.
Unser Thema der Woche.
Das ist zumindest noch das. Ja, weiß ich nicht. Die Länderspiele
mehr
kommen
mehr BVB-Bezug. Können wir gleich über die Länderspiele
sprechen. Können auch mit Emre starten, klar.
Oder sollen wir überhaupt über das Spiel gegen Frankfurt sprechen? Nee.
Ach, ich glaube, das fließt ja mit ein.
Ja, genau. Pass auf. Dann sprechen wir erst über den ewigen Emre. Ja, so. Und zwar, ich zitiere mal. Es ist unfassbar manchmal in Dortmund. Es scheint von außen immer so negativ zu sein, sagte der Mannschaftskapitän und betonte Doppelpunkt. Wir sind im Viertelfinale der Champions League, wir sind Vierter in der Bundesliga und sogar Dritter in der Rückrundentabelle. Es ist gar nicht so negativ. Es herrsche das Gefühl, der BVB habe die vergangenen 10 Spiele verloren, aber das stimmt nicht, haderte Can. Mhm. Was sagst du, Cedric?
Ja, ich weiß nicht, ob er die Spiele als solche auf dem Feld anders wahrnimmt als alle von außen. Das scheint ja bei Borussia Dortmund ohnehin häufiger mal so zu sein. Gut, er ist der Mannschaftskapitän und nüchtern betrachtet hat er natürlich recht. Borussia Dortmund steht im Viertelfinale der Champions League nach 30 sehr guten Minuten gegen die PSV Eindhoven und hat in der Bundesliga zuletzt mal von Hoffenheim abgesehen, zumindest von den Resultaten her, die Aufgaben erfüllt. Ich glaube, darauf kann man sich verständigen. Die Frage ist, wie überzeugend hat die Mannschaft das getan? Da würde ich mal deutliche Abzüge in der B-Note geltend machen. Und die spielen ja eine große Rolle vor dem Hintergrund dessen, dass der BVB, und da gibt es kein Vertun bisher, Gegner aus der mittleren und unteren Kategorie in diesem Kalenderjahr hatte. Eindhoven mal ausgeklammert. Dass jetzt echt ein richtig knackiges Restprogramm ansteht, wo die Mannschaft, ja, wo der Mannschaft der Spiegel vorgehalten wird, wo die Mannschaft wirklich zeigen kann, was in ihr steckt und zu was sie im Leisten, zu was? Das, den Fass bleibe ich öfter.
Zu was sie im Leisten imstande ist?
Ja, ich glaube, es war auch nicht, aber du weißt, was ich meine, genau.
Ja, natürlich. Ich habe ja nur das wiedergegeben, was du falsch hättest sagen wollen. Zu was sie richtig im Leisten zustande ist.
Zu was sie zu leisten imstande ist, ist, glaube ich, richtig.
Was habe ich jetzt immer gesagt?
Ist egal. Also,
was sie kann.
So, ja, genau.
Ja.
Der Punkt ist ja, glaube ich, dass, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, man einfach seit Jahresbeginn kaum spielerische Weiterentwicklung gesehen hat. Es sind immer die gleichen Probleme, die Woche für Woche auftreten.
Also, tut mir leid, wenn ich dir da ins Wort falle. Ich habe gar keine spielerische Weiterentwicklung
gesehen. Ich wollte es noch etwas
so schöner, ja, aber also ja. Ich meine das jetzt auch nicht böse. Aber wenn ich mir die Spiele ansehe seit Jahresbeginn und dann auch immer schaue, gegen welche Mannschaften Borussia Dortmund gespielt hat, Darmstadt, Köln und so weiter. Also da waren ja teilweise Heidenheim,
Bochum.
Da waren Mannschaften dabei, wo du sagst, als Borussia Dortmund, es geht nicht immer darum, dass die dann irgendwie mal 5-0 gewinnen. Ich glaube, das ist gar nicht der Punkt, sondern es ist die Art und Weise, wie sie da spielen.
Du hast halt keinen dieser Gegner wirklich beherrscht.
Nee, du hast zwar 4-0 in Köln gewonnen, aber trotzdem hast du nicht überragend
gut gespielt. Du hast gegen Freiburg noch gut gespielt, aber Freiburg war an dem Tag, jetzt kommt Edin Terzic in die Ecke und sagt immer, wenn wir gewinnen, war der Gegner schlecht, aber Freiburg war an dem Tag auch nicht harmlos. Ansatzweise das SC Freiburg, der SC Freiburg, der er sein kann. Um das nochmal weiter zu spinnen, also selbstverständlich Leichtigkeit und einfach die Attraktivität des Fußballs von Borussia Dortmund, die in der Rückrunde der vergangenen Saison da war, das ist ja alles überhaupt nicht zu sehen oder nur in Spurenelementen. Gegen Eindhoven hast du eine halbe Stunde wirklich richtig gut kombiniert. Da hat man gedacht, boah, das ist endlich mal BVB-like. Das ist endlich mal der Fußball, den man eigentlich immer oder zumindest regelmäßig sehen will. Das waren aber 30 Minuten aus diesem ganzen Kalenderjahr. Da ist natürlich klar, dass die Stimmungslage bei den Fans durchaus kritisch ist und dass Emre Can dann ja, das dann so beschönigend darstellt. Ich weiß nicht, er hat das ja schon mal gesagt, er möchte sich vor die Mannschaft stellen. Das hat er ja, glaube ich, in Marbella auch gesagt, dass er in der Rolle als Kapitän gerade auch am Anfang durchaus Probleme damit hatte, weil er hatte das Gefühl, er müsste die Welt retten. Irgendwie alles, was irgendwie eingeprasselt ist, wollte er weghalten von der Mannschaft. Ich weiß nicht, ob das weiterhin dieser Haltung geschuldet ist, dass er da sowas jetzt sagt. Wenn das die interne Haltung sein sollte, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr besorgniserregend.
Jetzt kannst du auch was trinken, Cedric, ist gar kein Problem. Cedric Gebhardt sitzt übrigens heute neben mir, falls er das noch nicht mitbekommen hat. Folgt ihm bitte gerne, jetzt musst du den Knopf wieder drücken. Folgt ihm bitte gerne bei Twitter unter @GebhardtCedric. Für andersrum hatte er kein Geld mehr. Und bei Instagram, was? Bei Instagram @CedricGebhardt_.
Ich habe schon mal erkannt, bei Twitter gab es schon ein Cedric Gebhardt. Kannst du es glauben?
Yes. Es ist so. Ja, aber warum heißt du dann nicht bei Instagram auch @GebhardtCedric? Dann wäre da wenigstens System drin. Ach. Möchtest du über eine Umbenennung nachdenken an der Stelle?
Nein, ich bleibe stur.
Nenn dich doch @rn_Cedric, so wie @rn_Florian.
Das wäre möglich. Das wäre möglich. Ich bleibe aber bei meinem Namen.
Na gut. Amen. Ich habe mich einfach Sascha Staat genannt.
Du bist einfach ein
Fuchs. Könnt ihr mir auch gerne folgen bei Twitter und bei Instagram unter dem gleichen Handle. Ich verstehe, worauf du hinaus möchtest auch, und ich sehe es genauso. Ich finde es schwierig, solche Aussagen zu treffen. Er hätte auch sagen können, ja, wir haben jetzt Eintracht Frankfurt mit 3-1 geschlagen, wir waren auch die bessere Mannschaft und der Sieg ist auch verdient und geht absolut in Ordnung. Ich erwarte aber, dass wir vor den schweren Wochen, die jetzt noch kommen, uns leistungsmäßig nochmal deutlich steigern. Das war bislang in diesem Kalenderjahr von uns nicht gut genug. Wir müssen besser spielen und unser Anspruch ist, anders auf dem Platz aufzutreten. Ist das zu viel verlangt?
Absolut nicht. Das ist genau das, was ich oder was wir auch immer uns fragen. Es geht ja schon auch einher mit, oder Edin Terzic verfährt ja bei den Pressekonferenzen genauso. Er hat das zwar letztens auch nochmal, oder er hat das ja immer schon wieder gesagt, mit den drei Räumen und dass er sich öffentlich dann vor die Mannschaft stellt. Trotzdem schaffst du als Kapitän, als Trainer mit permanenten Positivaussagen natürlich auch eine Fallhöhe. Eine Fallhöhe, die dir dann auf die Füße fällt, die du irgendwann nicht mehr bedienen kannst, wenn du womöglich dann in den jetzt anstehenden Topspielen richtig auf die Nuss kriegst. Oder wenn du nicht das lieferst, was du vorgibst, liefern zu können. Und das verstehe ich tatsächlich nicht. Da bin ich komplett bei dir. Warum sagt man nicht, Leute, wir wissen, das, was wir bisher liefern, ist nicht der Anspruch von Borussia Dortmund, ist nicht unser eigener Anspruch. Aber es ist nicht alles scheiße, die Resultate passen, darauf lässt sich doch aufbauen. Das ist doch okay. Das ist einfach Zeug davon, dass man tatsächlich die Augen verschließt vor der Wahrnehmung, ich würde mal sagen, der überwiegenden Mehrheit.
Ich kenne einige Leistungssportler, ja. Ich kenne auch ein paar Leistungssportler ein bisschen besser. Und was mir auffällt ist, dass die immer versuchen, sehr positiv zu sein. Mhm. Ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, wir schauen optimistisch in die Zukunft und wir wünschen uns ein positives Umfeld. Ich persönlich glaube aber, dass es auch wichtig ist, die Dinge sehr kritisch zu betrachten, wenn das nötig ist. Ich habe aktuell das Gefühl, dass bei Borussia Dortmund die Dinge zumindest in der Öffentlichkeit nicht kritisch genug gesehen werden von den Beteiligten selber. Damit meine ich nicht das Umfeld, damit meine ich nicht die Fans, damit meine ich nicht die Medien, sondern Sebastian Kehl, Aki Watzke, Edin Terzic, die Spieler. Weil da hat man immer wieder den Eindruck, es könnte der Fall sein, dass sie das intern ähnlich schön reden. Ich würde mir wünschen, und vielleicht wünsche ich mir damit zu viel, ich weiß es nicht, dass sie nach außen häufiger sagen, das ist nicht das, was wir von uns erwarten. Wir müssen besser spielen und das kann man auch nach Siegen sagen. Das ist nicht schlimm.
Natürlich. Also
diese Aussage, ja, es scheint von außen immer so negativ zu sein, die kommt ja daher, dass sie halt nicht gut spielen. Und nicht, weil die Leute sie nicht mögen. Also die Fans, die wollen natürlich, dass ihre eigene Mannschaft erfolgreich ist.
Ja, und die Fans würden ja auch eine Niederlage verzeihen oder vielleicht nicht die Punkteausbeute, die du dir vorstellst, wenn zumindest die Leistung stimmt oder wenn zumindest eine Entwicklung zu erkennen ist. Und da beides oft nicht der Fall ist, oft, ich klammer, wie gesagt, Eindhoven jetzt mal aus. Oder auch das, so ein Auftritt wie gegen Eindhoven nach den ersten 30 Minuten, da denkt sich doch jeder, warum nicht immer so? Oder warum nicht öfter so? Und dann hast du wieder ganz viel Leere. Wenn man sich das Gegentor gegen Frankfurt anguckt. Ja, und natürlich hast du es hinten raus, bitte?
Das war äußerst unglücklich.
Ja, so, und das sind einfach Dinge, buh. Natürlich fasst du dir da an, als Fan an den Kopf und sagst, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann diese Mannschaft so zwei Gesichter zeigen? Wir reden ja immer wieder über die gleichen Punkte. Das, was du gerade gesagt hast, dass du den Eindruck hast, dass Spieler und Verantwortliche das oft auch beschönigen, da reden wir ja wieder über das Thema Wohlfühloase Borussia Dortmund. Wie viel wird intern wirklich Tacheles geredet? Wie viel wird wirklich auf den Prüfstand gestellt? Oder zieht man sich zurück und sagt, naja, so schlecht war das alles nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber solche Aussagen wie Emre Can sprechen Bände.
Ja, er sagt, es scheint von außen immer so negativ zu sein. Sind wir eigentlich tatsächlich so negativ oder sind wir nur kritisch?
Ich glaube, sprichst du von wir, von den Ruhrnachrichten oder von nee, allen, allgemein. Von den Medien? Also ich glaube schon, dass es eine grundsätzlich kritische und manchmal auch übertrieben negative Betrachtung generell des ganzen Profisports gibt. ich werde jetzt nicht die ganz große Dose aufmachen, aber wenn wir gucken, wie viele Krawallportale es auch im Netz gibt, die leben natürlich davon, immer zuzuspitzen, immer weiter rauszugreifen. Also das ist natürlich schon ein schmaler Grat. Und egal, was ein Edin Terzic sagt, egal, was ein Emre Can sagt, es wird immer jemanden geben, der das negativ bewertet oder den Fokus auf das legen will, was er möchte. Dass das total schwierig ist, glaube ich. Trotzdem geht es ja auch um eine Form von Glaubwürdigkeit. Und da wünsche ich mir einfach noch eine andere Haltung, eine andere Sprachregelung von allen Beteiligten bei Borussia Dortmund. Du, natürlich hast du recht, viele Profisportler versuchen positiv zu sein und da spricht ja auch nichts gegen. Bei der Aussage, die du eben mal fiktiv für Emre Can formuliert hast, schwingt ja viel Positives mit. Und das ist ja auch richtig zu sagen, wir konzentrieren uns auf das, was kommt. Wir gucken mal, unsere Resultate waren ordentlich, aber trotzdem müssen wir uns noch steigern. Da ist doch überhaupt nichts gegen einzuwenden.
Ich persönlich finde es wichtig, dass man positiv bleibt und dass man auch zuversichtlich ist und dass man ja an seine Ziele glaubt. Hast du das Gefühl, dass das in dieser Saison bei Borussia Dortmund noch in diese Richtung gehen könnte?
Ganz schwierige Frage, die verlässlich zu beantworten. Wir haben noch keins von diesen, na gut, Eindhoven, der BVB hat sich durchgesetzt, in der Champions League sein gutes Gesicht gezeigt. Das würde Anlass zur Hoffnung geben, dass das kommen könnte, aber wenn wir jetzt mal drauf schauen, was noch alles kommt, schwierig. Also ich habe immer noch, also ich glaube, diese Mannschaft ringt immer noch nach einem Selbstverständnis und wir sind echt weit fortgeschritten in dieser Saison. Edin Terzic hatte ja vor ein paar Wochen gesagt, wir sind in einer Entwicklung. Die Frage ist, wie lange darf Entwicklung dauern? Wie lange soll sie dauern? Darf die Mannschaft überhaupt jetzt noch an diesem Punkt sein? Müsste sie nicht schon viel weiter sein? Die Frage ist, glaube ich, muss erlaubt sein. Ich glaube, die nächsten Wochen werden ja sehr viel, dafür muss man auch kein Prophet sein, sehr viel beantworten von dem, was jetzt noch im Raum steht, offen. Und ich glaube, die allermeisten blicken nicht ganz so zuversichtlich in die Zukunft.
Na, es hilft nichts, wenn man jetzt komplett negativ ist und irgendwie alles gefühlt in Dreck zieht, aber man bekommt natürlich die Stimmung auch mit, die da herrscht rund um Borussia Dortmund und ja, schwierig, hast du eben gesagt. Du hast das Wort schwierig benutzt, das trifft's, glaube ich.
Es ist halt irgendwie, klar, diese Erwartungshaltung ist natürlich extrem hoch, gerade nach der Fastmeisterschaft im Mai, nach dieser fantastischen Rückrunde, wo man endlich mal das Gefühl hatte, jetzt könnte es wieder was werden. Aber hast du das Gefühl, die Mannschaft ist insgesamt ein funktionierendes Gebilde?
Nein, jetzt könnte man natürlich wieder sagen, wer ist dafür verantwortlich, dass es ein funktionierendes Gebilde ist und dann zeigen alle wieder ganz schnell in Richtung Edin Terzic. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen zu einfach. Man muss jetzt auf jeden Fall nochmal abwarten, dass er jetzt noch geschasst wird vor Saisonende, halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Das werden sie mit ihm bis zum Schluss durchziehen. Könnte allerdings auch eng werden. Also jetzt gehen wir mal davon aus, sie holen in München keine Punkte, weil das sich in den letzten Jahren halt auch durchgezogen hat wie ein roter Faden. Von daher unwahrscheinlich, dann gibt es zu Hause gegen den VfB Stuttgart.
Da wäre ich auch eher pessimistisch. Stuttgart spielt schon enorm reif, spielt wirklich richtig guten Fußball, hat einen echten Plan. Die beiden Spiele, also ich war in Stuttgart aber, in der Bundesliga, das war schon echt klar.
Das glaube ich. Ich glaube aber auch, das ist das Spiel nach dem 50. Geburtstag des Stadions. Paar Tage vorher. Ich glaube, dass da eine sehr spezielle Atmosphäre im Stadion herrschen wird. Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Choreo gibt, die über das ganze Stadion geht. Ich weiß nicht, was die Fans da vorbereitet haben, aber sie werden was ganz, ganz Besonderes vorbereitet haben. Es wird leider nach der Zeitumstellung sein. Das heißt, vielleicht nicht mehr ganz Flutlichtspiel, aber zumindest noch ein bisschen. Bin sehr gespannt, wie sich das dann an dem Tag darstellt. Ich glaube, dass sie Stuttgart schlagen werden. Das Schlüsselspiel ist aus meiner Sicht aber das Auswärtsspiel in Leipzig.
Das sind wir aber schon bei Ende April. Ne? Dazwischen hast du noch Gladbach, gut, die musst du
und
schlagen.
Du hast natürlich noch
die Spiele, Atletico-Spiele und Leverkusen.
Ich weiß, aber am Ende ist das Schlüsselspiel das in Leipzig.
Weil das über Platz 4 oder 5 entscheidet?
So wird es sein.
Das ist gut möglich. Und das zeigt dann, glaube ich, auch, worüber wir bei Borussia Dortmund in dieser Saison reden. Über viel mehr wird da nicht drin sein.
Das also, könnte man, aber pass auf, man könnte die Diskussion ja auch aufmachen aus Leipziger Sicht. Leipzig ist nicht mit der Ambition in die Saison gestartet, Vierter zu werden, sondern tendenziell, sage ich mal, Zweiter zu werden, eher. die hinken auch den Ansprüchen anscheinend ja deutlich hinterher. Weiß nicht, ob da im Umfeld auch so eine negative Stimmung ist. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie natürlich medial nicht so im Fokus stehen, logischerweise. Gut, wir können das jetzt noch zu Tode diskutieren, machen wir aber nicht.
Es wird auf jeden Fall spannend, ne? Die Champions League Quali, wichtiges Thema auch, inwieweit gerät die in Gefahr. Ich glaube, also du kannst ja noch, um das noch einmal ganz kurz abzuschließen, vielleicht kommst du, also stell dir vor, du schaffst es nochmal gegen Atletico auf dem Peak zu performen und du kommst wirklich, du setzt dich wirklich durch. Dann stehst du im Champions League Halbfinale. Das ist erstmal ein Brett. Aber wenn in der Bundesliga halt keine Entwicklung zu erkennen ist oder kaum und du
hier, da, jetzt die sind Bundesliga wir wieder bei ist das Tagesgeschäft.
Ja, absolut. Ich bin ja komplett bei dir. Was machst du dann am Ende der Saison? Wenn du, sagen wir mal, du erreichst das Champions League Halbfinale, wo du dann gegen Paris oder Barcelona spielst. Über die Aussichten fürs Weiterkommen sprechen wir jetzt noch nicht, weil wir komplett uns in der hypothetischen Welt bewegen. Aber
ich möchte erreichst gerne das nach Champions Barcelona League Halbfinale.
Und in der Bundesliga wirst du Fünfter, weil du halt jetzt gegen den Top-Teams in den Spitzenspielen strauchelst. Wie fällt dein Resümee nach dieser Saison aus?
Ja.
Das ist wirklich irre. Das ist so irre. Und das ist, glaube ich, damit ist schon so viel gesagt über Borussia Dortmund, dass einfach dieser Verein, diese Mannschaft sich selber so ein großes Rätsel ist. Ich bin gespannt, wer das mal entwirren kann.
Wir nicht.
Na, das glaube ich auch nicht. Wir werden nur Woche für Woche wieder drüber reden.
Ja. Wir nicht.
Das ist ja auch nicht unsere Aufgabe.
Nein. Nee. Dafür werden wir nicht bezahlt. Wir kommen jetzt zu dem Thema Nationalmannschaft in Bezug auf Borussia Dortmund. Wir haben eben die Spieler aufgelistet. Wir machen das nochmal.
Ich habe mir extra sogar den Kader ausgedruckt.
Das gibt es doch nicht. Ja.
Du kennst mich.
Besser hättest du den BVB-Kader ausgedruckt. Süle, Schlotterbeck, Hummels, Can, Brandt, Adeyemi, Wolf.
Oh ja, richtig.
Mukoku.
Der bei der U21 ist, ne?
Da hat er sich zu früh stumm geschaltet. Das gibt's doch nicht.
Pardon, ich wiederhole. Mukoku ist ja bei der U21, muss man dazu sagen.
Okay. Na gut. Und der einzig Nominierte ist Füllkrug. So. Mhm. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die mal Nationalspieler waren. Jetzt sind wir ehrlich. Adeyemi ist nie in der Nationalmannschaft angekommen. Ja? Also die.
Ist er bei Borussia Dortmund angekommen?
Ja, nein.
Wichtiger, ja,
wahrscheinlich
phasenweise,
nicht.
Ja, richtig nicht.
Hm. Marius Wolf war auch noch mal kurz mit dabei. Also streichen wir die beiden mal raus. Mhm. Emre Can, seit jeher Wackelkandidat. So. Brandt, fand ich, war eigentlich für den Kader gesetzt, für den Kader, nicht für Stamm. Logischerweise. Daher, ich halte viel von ihm, ist bekannt. Ich würde mir wünschen, dass er jetzt nochmal ein paar richtig gute Spiele macht, um dann auch bei der M mit dabei zu sein, weil ich halte ihn für einen guten Spieler. So.
Begnadet, absolut.
Ja.
Aber er ist halt komplett außer Form.
Ja.
Aber reden wir gleich noch drüber.
Ja, aber vielleicht hat das auch körperliche Gründe. Ich glaube nicht, dass das generell damit zu tun hat, dass er ja das Fußballspielen verlernt hat.
Auf keinen Fall.
So. Dann bleiben er und die drei Abwehrspieler. Die nominierten Abwehrspieler. Sind die besser als Süle, Schlotterbeck und Hummels? Also, ich glaube, ein fitter Mats Hummels muss bei der EM mit dabei sein. Weil ganz ehrlich, also Robin Koch, ist der im Kader, ne?
Mhm.
Ja, sorry.
Ach, Koch ist schon nicht so schlecht.
Waldemar Anton. Also er nominiert nach Form. Das ist absolut in Ordnung. Ich glaube, du kannst bei einem Turnier nicht ausschließlich nach Form gehen, weil du eine gewisse Kaderhierarchie brauchst. So wird nie im Leben der Kader für die EM aussehen.
Nee, das muss er ja auch nicht.
Nein.
Das ist jetzt halt nochmal eine wichtige Phase gegen zwei starke Gegner, um zu gucken.
Ist auch gut so.
Ich finde die Nominierung von Julian Nagelsmann unterm Strich folgerichtig. Ich finde, 3 Monate vor einer Europameisterschaft, vor einer Heim-EM, welches Signal würdest du aussenden als Bundestrainer, wenn du nicht nach Leistung nominierst? Das geht nicht. Was würden die Leute dir sagen, wenn wir das weiterspinnen, du nominierst 4, 5 Spieler, die einfach nicht performt haben, aber weil sie einen guten Namen haben, nimmst du sie mit. Weil sie haben sich das verdient. Die haben ihre Meriten beim DFB. Und wenn das nicht klappt, sagen alle, bist du bescheuert? Hast du in den letzten Monaten nicht geguckt, wer in der Bundesliga wie performt hat? Wieso lässt du X, Y und Z draußen, nimmst die nicht mit zur EM. Völlig richtig, jetzt auf diese Spieler zu bauen. Völlig richtig, den anderen einen Denkzettel zu geben. Goretzka ist auch nicht nominiert. Wie haben wir in der Vergangenheit darüber diskutiert? Joachim Löw hat über Jahre Lukas Podolski immer wieder nominiert. Da konnte man durchaus die Frage stellen, warum ist er immer dabei? Und nur weil diese Spieler bei Borussia Dortmund angestellt sind, sind sie ja nicht automatisch im Kader. Wo wären wir da? Und ich finde, wenn wir die Namen jetzt mal durchgehen, Niklas Süle spielt ordentlich. Ist ordentlich das Kriterium für die deutsche Nationalmannschaft?
Kann ich mal diesen Zettel sehen?
Jo.
Nein, natürlich nicht. Sehr gut ist das Kriterium. So,
Nico Schlotterbeck spielt eine gute Saison, hat aber immer wieder Böcke drin. Julian Nagelsmann hat ja schon, ich erinnere mich, ich glaube, es war im September, da war er, glaube ich, auch nicht nominiert für die erste Phase, hat ja schon gesagt, die Tür ist nicht zu, aber er wünscht sich noch mehr dauerhafte Konstanz. Nico Schlotterbeck hat immer wieder Knicker drin. Wir gucken aufs Frankfurt-Spiel. So, also, da würde ich noch sagen, 50-50-Nummer, Schlotterbeck, ja, nein, ich glaube, die Tür für die EM ist nicht zu. Mats Hummels, richtig bitter für ihn, schon bei der WM in Katar. Spielt gut, aus meiner Sicht auch. Immer noch ein Topspieler in guter Verfassung. Mindestens ein guter Backup, aber Julian Nagelsmann hat gesagt, er sieht ihn nicht als idealen Backup und Hummels ist gerade nicht im Flow, da kann man nicht widersprechen, er spielt kaum. Also durchaus nachvollziehbar, alle drei nicht zu nominieren. Dann sind wir bei Emre Can, der, sagen wir mal, nicht nur verbal daneben liegt, sondern eben leider auch oft auf dem Platz. In den letzten Wochen, ja. In den letzten Wochen einfach seiner Rolle nicht gerecht geworden ist. Den kannst du nicht nominieren für diesen Kader. So, wen haben wir noch? Julian Brandt, begnadeter Fußballer, hat eine tolle Entwicklung hingelegt. Bis, ja, die letzten Monate waren natürlich nicht so stark. Dann war dieser Infekt und der hat ihn ja offensichtlich richtig Körner gekostet. Er hat nicht nur 7 Kilo abgenommen, sondern ihm ist gefühlt zumindest, das ist jetzt die Betrachtung von außen, ja wirklich ein Stück weit das Selbstverständnis irgendwie abhanden gekommen.
Ja, der ist so ein bisschen der Stecker gezogen.
Ja, den Eindruck habe ich auch.
7 Kilo sind natürlich auch heftig. Ja?
Da könnte ich davon träumen. Dann würde ich vielleicht noch ein bisschen besser spielen. Aber bei Julian Brandt hat das offensichtlich richtig Körner gekostet. Und ich meine, wenn man mal guckt, was er ist ja technisch absolut herausragend, wie was er momentan auch für Fehlpässe hat und Ballverluste, dann denkst du, das passt gar nicht zu ihm. Er ist auf jeden Fall gerade überhaupt nicht der, der er sein kann. Auch hier nicht Nominierung, aus meiner Sicht legitim. Marius Wolf ist aus meiner Sicht kein deutscher Nationalspieler. Er ist ein solider Bundesligaspieler, an guten Tagen auch mehr als das, aber wir reden von der deutschen Nationalmannschaft, da sollten die Besten der Besten spielen und dazu zählt er aus meiner Sicht nicht. So, Moukoko ist bei der U21 und wen haben wir noch? Karim Adeyemi, haben wir schon drüber gesprochen. Ja, so, dann bleibt noch Niklas Füllkrug.
Felix Nmetscher.
Stimmt. Ja, gut.
Der ist ja gerade erst wieder zurückgekommen, deswegen absolut nachvollziehbar, dass er nicht dabei ist. Aber jetzt gucken wir uns mal im Vergleich die Nominierten an, weil du gesagt hast, es sollten die Besten der Besten spielen. Wir haben gerade, glaube ich, argumentativ gut aufgelistet, warum die ganzen Dortmunder nicht mit dabei sind. Ich nenne jetzt mal ein paar Namen und danach kommt meine Frage. Also, Waldemar Anton, Jan-Niklas Beste, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, Robert Andrich, Alexander Pavlovic.
Spielt übrigens, ist verletzt, ne?
Ja, ich weiß. Und Dennis Undav. Sind das Spieler, mit denen du ins EM-Halbfinale kommst?
Erstmal musst du mit denen eine EM-Vorrunde springen. Ja, du hast recht, aber das sind doch alles Spieler, die hungrig sind. Die das nicht als selbstverständlich hinnehmen, dass sie nominiert werden. Mhm. Die nur wirklich in den letzten Monaten gezeigt haben, dass sie auf einem richtig guten Bundesliga-Level dauerhaft gute Leistungen abliefern. So, und nochmal, nur weil die Namen vielleicht nicht so prominent sind wie die, die da sonst immer gespielt haben, warum sollst du das nicht machen?
So ist Italien 2021 Europameister geworden.
Irgendwann musst du ja auch mal, du musst dir den Impuls ja setzen. Also es ist ja auch eine Chance, den Etablierten mal einmal einen Schuss von Bug zu geben, zu sagen, so pass mal auf, du musst dich strecken, du fährst nicht automatisch mit zur EM. Nochmal, wir reden von einer Europameisterschaft und wir reden von einer Europameisterschaft im eigenen Land.
Jan-Niklas Beste hat mal für Borussia Dortmund gespielt. Antonio Rüdiger, auch ganz kurz. Chris Führig.
Ja.
Jetzt möchte man den eventuell zurückholen für gut 20 Millionen.
Bin gespannt.
Soll man den für 20 Millionen holen?
Kommt auf deine sonstige Planung vorne an. Also
Malen wird gehen. Kommen wir jetzt schon zu den Hörerfragen?
Aber wir springen hier munter.
Sind wir mit dem Thema schon fast durch?
Ich weiß nicht,
also, ich mag einige dieser Spieler. Find Robert Andrich, ist ein cooler Typ. Ja?
Aber da geht es ja auch nicht um mögen.
Nee.
Also unabhängig davon. Also
ich finde auch Jan Niklas Beste, gut, könnte sich vielleicht nochmal rasieren, aber ansonsten cooler Typ. Könntest
du auch übrigens hier.
Ist ja, halt hier die unten. Klappe. So. Und ansonsten, der schießt natürlich sehr gute Standards. Muss man echt sagen, also die Standards von Beste sind eine Waffe. Das muss ich hier die ganze Zeit meine Hand so vors Gesicht halten.
Damit man dein Doppelkind nicht so sieht. Mhm. Noch ein Punkt vielleicht im wo wir nochmal beim Mittelfeld sind. Toni Kroos ist in die Nationalmannschaft zurückgekehrt. Auch das ist ja durchaus eine interessante Personalie. Dadurch wird es im Zentrum natürlich nochmal ein bisschen spannender, wer darauf spielen soll.
Überflüssig, okay. Aber gut.
Okay. Ilkay Gündogan ist ja auch die Frage, als Kapitän, welche Rolle übernimmt der? Jetzt könnte man natürlich sagen, Kroos spielt defensiver, Gündogan ein bisschen offensiver. Wie früher schon. Ganz spannend, das auch zu sehen, wie sich da...
Hat ja früher schon nicht funktioniert.
Ilkay Gündogan hat jetzt letztens gesagt, sie verstehen sich gut, das harmoniert ganz gut, wenn ich das richtig...
Ja, das heißt nicht, dass sie sich nicht verstehen, nur weil es
auch es harmoniert gut.
Ah, es harmoniert.
Aber vielleicht habe ich das auch falsch jetzt
gelesen. Ja, hier bei uns harmoniert es auch.
Ja, vielleicht auch. Vielleicht auch eine Fehlinformation, ich weiß nicht.
Du bist ja auch in den Podcast zurückgekehrt quasi.
Auch das, ja. Ja, nach einem Monat bin ich wieder da.
Ja.
Ja, also ich glaube auch da, schauen wir mal, wie die Partien gegen Frankreich und die Niederlande laufen. Dann gibt es ja noch zwei finale Testspiele, das wird heute bekannt gegeben, gegen die Ukraine. Und eine Woche vor EM, vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland, dann gegen Griechenland. Und da hat Julian Nagelsmann gesagt, dass man bewusst diese so zwei solche Gegner ausgewählt hat, gegen die man bisher Probleme hatte, die so ein bisschen anders Widerstand leisten. Also
finde ich gut, zweimal die tiefstehen
noch,
auch, ja, wo genau. Man Ideen finden muss, Lösungen, finde ich gut.
Finde ich auch. Und das klingt erstmal so, als würde ein Plan dahinter stecken. Finde ich, kann man, genauso wie bei der Nominierung, durchaus so vertreten.
Liebe Leute, ich möchte... im Sommer ja auch mal wieder in Urlaub fahren. Du machst das in der Regel so September, ne?
Ja.
Du bist gerne in Griechenland
aber
unterwegs.
Ja, im Juni bin ich aber auch weg, vor der EM. Komm,
ja. Aber ich werde wahrscheinlich während der EM weg sein. Hm. Ja. Und deswegen habe ich ja letztens erzählt, ich möchte eventuell eine Baseballreise in die USA machen. Und das heißt,
die EM dann gar nicht?
Weißt du, das ist der Punkt. Also ist natürlich cool, auch in einer Stadt zu leben, wo das ausgetragen wird, das Turnier. Und natürlich wird man dann die ganze Zeit hier irgendwelche Fanfeste haben und so weiter und so fort. Aber catcht dich das?
Jetzt gerade bin ich noch nicht in EM-Stimmung. Ich muss auch sagen, das mit dem Catchen ist noch ein Unterschied, ob du das beruflich machst oder ob du als Fan oder Unbeteiligter in der Stadt unterwegs bist. Also wir werden während der Europameisterschaft auch sehr viel Arbeit haben. Es wird natürlich eine Menge Spaß machen. Das sind natürlich
also
coole
ich sag
Sachen.
Mal, spätestens mit der WM 2018 ist mein Fansein der Nationalmannschaft auf ein Minimum geschrumpft.
Das teile ich tatsächlich, ja.
Das war das Turnier, wo sie es wirklich verkackt haben.
Ja, also ich
spätestens.
Fand, ja.
Viel zu lange an Jogi Löw festgehalten. Also der hätte nach der EM 2016 sagen müssen, okay, ich habe jetzt noch einmal versucht, die EM zu gewinnen, hat nicht geklappt, danke, das
war schön gewesen. Ja,
auf Wiedersehen.
Gehe ich mit.
So. Da haben sie dann viele Fehler gemacht, wissen wir, müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Wie viele Dortmunder, Quizfrage für dich, werden am Ende im EM-Kader stehen? Sag nur ja oder nein immer, ja? Hm. Süle.
Nein.
Schlotterbeck.
Ja.
Hummels.
Nein.
Can.
Nein.
Brand.
Ja.
Adeyemi.
Nein.
Wolf.
Nein.
Okoko.
Nein.
Füllkrug.
Ja.
Metscher.
Nein. Drei.
Ist wenig, ne? Wenn man sieht, dass
Borussia Deutschland
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 potenzielle haben, ziehen wir Wolf mal ab, wenn wir ganz ehrlich sind. Wenig.
Ja, aber nach den Leistungen, jetzt sind wir wieder beim Anfang der Sendung der letzten Wochen, war jetzt auch nichts dazu angetan, dass du sagst, wow, Julian Nagelsmann kommt da echt nicht dran vorbei. Das muss man ja dann auch wirklich berücksichtigen.
Bekommt man, wenn man das möchte, oder anders, wie viele der Spieler, die hier auf deiner Liste stehen, die du ausgedruckt hast und aktuell noch nicht für Borussia Dortmund spielen, werden in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund spielen?
Jetzt haust du
ja,
raus,
komm.
Ey, Manometer, du.
Ich habe zwei, die mich besonders interessieren würden. Bei denen ich mich freuen würde, wenn sie in der kommenden Saison beim BVB spielen.
Da bin ich jetzt aber tatsächlich gespannt. Ich würde jetzt mal erstmal sagen, ja gut, Chris Führig ist die Frage. Kann man sich das vorstellen, zurückzuholen?
Chris Führig und Maximilian Bayer.
Ja.
Kann man die beide verpflichten, wenn man Malen verkauft?
Ich weiß jetzt nicht, was für Bayer aufgerufen wird. Heute kam auch ein bisschen was von einem großen TV-Sender mit den drei Buchstaben, der nicht RTL heißt.
Vox.
Scheiße, ja. Genau, da kam auch, dass Maximilian Bayer offensichtlich einen Transfer in Betracht zieht. Puh, gute Frage. Wie viel kriegst du für Malen? 40, 50 Millionen? Das ist dann auch die Frage. Gerade ist er neben Füllkrug deine offensive Lebensversicherung.
Ja, aber du kriegst zwei Vereine.
Wenn deine Rechenkünste so aufgehen, vielleicht.
Hungrige,
dann würde ich es machen.
Hungrige junge Spieler.
Dann würde ich es machen. Ich würde auch, also so gut er jetzt gerade performt, erinnern wir uns an die letzten, wie viele Jahre ist er jetzt? Das ist seine dritte Saison, ne? Ja. Wie lange hat er da wirklich konstant auf richtig gutem Niveau gespielt? Ich würde darüber nachdenken, ihn im Zweifelsfall im Sommer ziehen zu lassen. Zumal, dann ist ja noch die Frage, Jadon Sancho, wir reden ja immer über die Positionen. Du musst ja immer mit bedenken, wen hast du, wo hast du die Fantasie, dass derjenige sich weiterentwickelt. Ist die Frage, Duran will, hält er das aus, rein von der Belastung? Jamie Bynoe-Gittens macht er den Schritt nach vorne, auch das haben wir hier schon mal thematisiert, dass er spielerisch noch zu limitiert ist, eigentlich, dass er immer wieder dieselben Fehler macht. Gut, er ist auch ein junger Kerl und hat auch echt Potenzial. Ich würde sagen, der kann auch einen Schritt nach vorne machen. Dann ist die Frage, ist das in irgendeiner Form möglich, einen vielleicht doch wieder zu seiner alten Form zurückkehrenden Jadon Sancho zu verpflichten? Das sind ja alles viele Parameter, die du in Einklang bringen musst. Und auf deren Basis du am Ende die Entscheidung triffst, Daniel Malen verkaufen, ja oder nein?
An der Stelle kommen wir zu den Hörerfragen. In dieser Woche präsentiert von niemandem, weil wir für die Hörerfragen-Kategorie keinen Sponsor haben. Hatten wir aber noch nie. Das wäre natürlich auch was. Hörerfragen präsentiert von, weiß ich nicht, Apfelschorle.
Ja.
So. Falls Apfelschorle gerne unser Sponsor werden möchte für die Hörerfragen, immer rankommen. Und ich starte mit einer Moderatoren-Hörerfrage.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich möchte bei dem Thema so ein bisschen bleiben. Donny ja, genau. Malen hast du gerade angesprochen. Mhm. Hier kannst du deinen Zettel übrigens wieder haben.
Ich lege den uns hier hin.
Ah ja, sehr gerne. Und zwar würde ich gerne nochmal ein bisschen über Donny Malen sprechen. Da haben auch ein paar Leute nachgefragt. Bei Donny Malen ist es so, du hast es gerade schon angesprochen, in welchen Phasen hat er wirklich langfristig überzeugt? Das war die vergangene Rückrunde. Das war seine erste lange gute Phase beim BVB. Er hatte in der vergangenen Saison gut angefangen mit dem DFB-Pokalspiel bei 1860 und dann hat er wieder auch irgendwie ewig gebraucht. Rückrunde war super. Diese Saison ist er insgesamt würde ich sagen, ist er schon konstant. Er arbeitet auch gut nach hinten. Er hat jetzt, glaube ich, 13 Tore in der Bundesliga geschossen.
11.
Das sind fast 13. Sagen wir mal, er schießt noch 5, dann landet er bei 16 Toren. 16 Tore reicht, damit irgendein dödeliger englischer Verein 50 Millionen für ihn hinlegt, oder?
Die im Gespräch sind, Liverpool, Arsenal, Man U sind jetzt nicht so dödelig, aber ja, auf jeden Fall. Also
bitte.
Reden wir mal von 50 Millionen, ja.
50 Millionen.
Ich würde sagen, mach es.
Ja, für 50 Millionen. So, dann holst du Sancho. Ja, fest oder wie auch immer mit dieser Option, haben wir letzte Woche hier besprochen. Kevin Pinnow hatte da ja ein paar Vorschläge. Und holst noch Führig und Bayer.
Ich glaube, dann wärst du nicht schlechter aufgestellt, sagen wir es mal so.
Nee, dann kann sich auch immer mal einer verletzen. Das ist immer noch Gute.
Ja, und du hast dann auch andere Typen, ne?
Du hast wieder auch jüngere deutsche Nationalspieler.
Variabilität drin. Ja, klar.
So, du musst natürlich dann einen Trainer holen, der dazu passt.
Auch das ist natürlich eine große Frage. Wie plant Borussia Dortmund insgesamt? Wir haben oft darüber gesprochen in der Vergangenheit, dass Daniel Malen auf Bewährung spielt und das auch weiß, dass man ihm das mitgeteilt hat. Ich glaube, Edin Terzic spielt in den nächsten Wochen auch auf Bewährung. Es geht schon darum, wird seine Idee erkennbar? Verdient er sich das Vertrauen für eine weitere Saison? Oder sagt man, hat nicht so funktioniert, wie wir uns das erhofft haben?
Wenn du diese Spieler holen würdest, also hier habt ihr das zuerst gehört, falls es so kommen sollte, Borussia Dortmund verpflichtet Führig und Bayer und Malen geht.
Wenn man jetzt davon so einen Clip macht, dann hat man sofort so einen Fake-News-Clip. Du.
Das sagt warum dir. Denn Fake News?
Ja. Warten wir es ab.
Können wir das Zeug da eine Zeit rausschreiben?
Mach mal. Sascha Staat prognostiziert die irren Transfers des BVB im Sommer.
Ja, ich heiße jetzt bei Twitter Sascha Goal.
Meine Güte.
Ende des Clips.
Fabrizio Romano 2.0.
Oh, hast du das gelesen, dass er da ordentlich Kohle von den Beratern und so, damit er die News streut?
Tatsächlich?
Ja. Ja. Aber es ist ein Geschäftsmodell.
Das geht auch, ja klar.
Ja, ist ein Geschäftsmodell.
Name-Dropping ist immer gut. Ironie aus.
So, an welcher Stelle waren wir stehen geblieben?
Du warst bei den...
Bei den Neuverpflichtungen, genau. Ja, weil man dann natürlich auch jemanden braucht, der die Spieler so einsetzt, wie sie aktuell in ihren Vereinen eingesetzt werden. Und was mir bei beiden gefällt ist, wie gesagt, das ist ein Wort, was du eben in den Mund genommen hast, fand ich sehr, sehr passend, die sind hungrig. Mhm. Die wollen noch, die haben Bock. Jetzt will ich nicht sagen, dass Donny Malen keinen Bock hat, das glaube ich nicht. Aber wenn du mehr junge, frische, hungrige Spieler in deinem Kader hast, glaube ich, dann wird diese Mentalitätsfrage gar nicht mehr gestellt.
Das ist ein wichtiger Punkt. Übrigens ist das für mich keine Frage des Alters.
Nein, nein.
Diese Hungrigkeit ist natürlich häufig bei jungen Spielern, weil sie noch am Anfang ihrer Karriere stehen.
Ich glaube, Mats Hummels ist unfassbar hungrig.
Auf den hätte ich jetzt direkt, genau, der hat das einfach in sich, diese Gier, die von Oliver Kahn zitierte Gier, die du einfach brauchst, um permanent auf immer wieder an dein höchstes Level zu kommen. So, und da sind wir zum Beispiel bei Karim Adeyemi, da weiß ich nicht, ob das so gegeben ist. Und wenn du natürlich mehrere Spieler von der Sorte im Kader hast, wird es dann eben in den schwierigen Phasen auch besonders schwierig und eng.
Das glaube ich nämlich auch. Also deswegen hätte ich gerne, ich würde auch im Sommer Adeyemi verkaufen. Ich würde Adeyemi und Malen verkaufen. In der Hoffnung, dass es für Adeyemi irgendwo auf der Insel auch einen Markt gibt.
Er hat ja eine absolute Waffe. Das Problem ist, dass er sie so selten nutzt. Das ist,
ja, aber es sind dann auch wieder zwei Saisons. Jetzt, selbst wenn er jetzt noch irgendwie 6, 7 Tore macht, dann hat er zum Glück einen Marktwert und dann weg.
Ist immer eine Frage der Alternativen, aber grundsätzlich würde ich auch sagen,
was bringt dir ein Spieler, der nur alle paar Wochen irgendwie Leistung bringt? Oh, das hat die Leute auch aufgeregt. Da können wir direkt nächstes Hörerfragen-Thema. Pass auf. Der schießt das Tor gegen Eintracht Frankfurt. Ich meine, lustloser kann man nach dem Torerfolg nicht auftreten. Jetzt spreche ich den Leuten draußen aus der Seele. Aber ganz ehrlich.
Ja.
Ganz ehrlich, das ist doch eigentlich symptomatisch für das, was wir gerade besprochen haben. Gier, Hunger, gewinnen wollen, Leidenschaft, Emotionen. Und was macht der? Der schießt den Ball ins Tor und bleibt einfach da stehen. Ja, da kriege ich echt die Krätze.
Fand ich auch strange, fand ich sehr strange. War ja jetzt auch nicht das 7-0, ne? Wo du sagst, ja komm, darauf kommt es jetzt nicht mehr an.
Was ist denn das?
Ja, kann ich...
Zeig doch ein bisschen einen Funken Emotionen. Du hast gerade den Ausgleich geschossen.
Ja, das meine ich. Das war ja nicht der 7-0, sondern ein elementares Tor. Aber ja, und vor allem, er kommt ja jetzt wirklich aus schwierigen Wochen. Normalerweise müsste man sagen, so, das ist eine gewisse Form der Befreiung, der Genugtuung, so ein Tor zu erzielen. Das ist
bei Karim alles ein bisschen zu kompliziert, wirklich. Wie viel haben die für den bezahlt?
35?
So teuer,
25,
ja?
25. Ich bin mir jetzt nicht sicher, tatsächlich. Sorry.
Naja, irgendwas die Boni wird da bislang alle nicht aktiviert haben, würde ich mal schätzen.
Ja. Ja, es ist zu wenig, das glaube ich ist unbestritten und zwar in vielerlei Hinsicht. Letzten Sommer, ich habe das hier auch schon ein, zwei Mal gesagt, wir waren da, Kokorei Hansa, Armin Reutershahn sagt, ihm fehlt da diese Seriosität bei Karim Adeyemi und ich habe sie bisher immer noch nicht gesehen.
Ich glaube nicht, dass er der Typ ist, ich kenne ihn nicht persönlich, ich glaube nicht, dass er der Typ ist, der jemals seriös wird, richtig. Also als Fußballer.
Ja, genau. Also das Menschliche will ich gar nicht bewerten, aber ja, das...
Ja, er ist jung. Schön.
Eine gewisse Form von...
Aber so ein Bayer oder so ein Führich, die wirken anders.
Die haben aber auch, da sind wir jetzt wieder beim Thema Hungrigkeit, gerade bei Chris Führich oder so, der war ja schon aussortiert. Der hat sich gegen so viel Widerstände durchgesetzt, der nimmt das nicht als selbstverständlich, dass er jetzt...
Ja, solche Spieler will ich bei Borussia Dortmund sehen.
Dass er in der Nationalmannschaft spielt. Genau, ja, das ist der Punkt. Und das unterscheidet ihn im Zweifelsfall von Karim Adeyemi.
Dann habe ich
sich
lieber
das auch erarbeitet hat und trotzdem auf eine andere Art und Weise.
Dann habe ich lieber dreimal Führig im Kader, anstatt einmal Adeyemi. Auch wenn Adeyemi alleine vielleicht mehr Potenzial hat als dreimal Führig.
Die Frage ist ja immer, rufst du dein Potenzial ab? Und da muss man sagen, dass das passiert einfach zu selten.
Ja, dann habe ich lieber die Spieler, die immer Vollgas geben und wie du sagst, das nicht als selbstverständlich ansehen.
Das wäre wiederum auch, glaube ich, womit sich die BVB-Fans und das Publikum im Stadion dann wieder eher noch anfreunden können. Wenn man jetzt an Julian Riasson denkt, dessen Flanken kommen auch nach wie vor nicht richtig gut an und oft ist das, was er nach vorne macht, nicht von Erfolg gekrönt, aber der arbeitet und reißt sich den Arsch auf. Und deswegen mögen die Leute.
Hast du gerade reißt gesagt?
Ja.
Jetzt pass auf, wie teuer ist so ein Bundesliga-Wochenende für den Verein in München? Hotel, Flug für Mannschaft und Staff. Wie teuer ist die Strafe fürs Nicht-Antreten? Kann der BVB Gewinn machen? Für die Tordifferenz wird es besser, wenn es nur 0-3 gewertet wird. Wie teuer ist denn so ein Wochenende?
Habe ich tatsächlich
Charter
keine Vorstellung.
Ungefähr 30.000 Euro.
Ist so?
Mhm.
Ich kann es ja nicht sagen. Die würden jetzt nicht, so wie wir, das Motel One nehmen wahrscheinlich.
Was? Oder das B&B-Hotel?
Ja. Ibis Budget werden sie nicht nehmen für 69 nicht, Euro die Nacht.
Also die haben die alle ein Einzelzimmer? Nee, ich glaube nicht. Die haben Doppelzimmer. Die haben Doppelzimmer.
Aber auch die werden ja nicht schlecht sein, die Doppelzimmer. Ja, ich habe keine Ahnung, was sowas kostet.
Ja,
das kostet
schon ja auch 200 Euro geben. Die Nacht.
Die werden natürlich, so, haben ja oft ihre die immer gleichen Hotels.
Essen dann abends dort und essen morgens dort und essen mittags auch noch dort.
Aber das tun sie auch natürlich auch in Dortmund, ne?
250 Euro pro Nase.
Fürs Essen?
Für alles drum und dran. Hotel und Essen pro Nase.
Ja? Ich habe keine, ganz ehrlich.
Wie viel sind da? 25 Leute?
Ja, mindestens. Du musst ja den ganzen Staff noch dazu.
Ja, 25?
Das wird mehr sein.
Mehr? 30 Leute? Wer kommt denn da alles mit?
Plus
der kommt dann
Trainerteam, wir reden schon mal über vier. Ja, fünf Trainer mit Matze Kleinsteiber, die Physios. Oh, da ist eine Entourage.
Ja, ist wirklich eine Entourage.
Schwarz-gelb.
Also jetzt 30. Muss
aber, Sascha Staat packt 250, seinen Taschenrechner aus.
7.500 Euro. Sagen wir 10.000, 30.000. Sagen wir mal, das ganze Wochenende bist du mit 50.000 Euro hast du aber abgedeckt.
Ja, München ist sicherlich teurer als Hoffenheim.
50.000 Euro.
Ja.
Strafe fürs Nichtantreten wird höher sein, denke ich.
Auf diese Polemik lasse ich mich jetzt hier einigen.
Grüße aus New York, stark von Chris. Oder soll ich ihn einfach nur Chris nennen? Ich weiß es nicht. Ich kann mich kaum über Siege freuen, weil ich Angst habe, dass es bedeutet, dass Terzic dann doch bleibt. Bitte sag mir, dass er nach der Saison ersetzt wird.
Ja, ich glaube, das ist so eine. Ja, diese Aussage zeigt einfach, da sind wir beim Thema Stimmung. Und ja, wie resigniert das irgendwie gerade ist. Das ist, ja. Es fehlt einfach an dem elementaren Gefühl. Du siehst nicht Borussia Dortmund auf dem Feld. Du siehst keine funktionierende Mannschaft. Ich habe letztens mal bei Twittern, ich weiß nicht von wem es war, das ist schon ein paar Wochen her, einen schönen Post gelesen. Wir erinnern uns noch an diese Videoansprache von Edin Terzic, lasst uns so laut sein, so positiv sein, so erfolgreich sein wie noch nie, hat er so erfolgreich auch gesagt. Und man hatte, es ging immer ganz, Aki Watzke hat damals gesagt, es gibt keinen Trainer, der einen so große Kreditrahmen hat wie Edin Terzic bei den Fans. Und dieser Kreditrahmen ist ausgeschöpft, längst ausgeschöpft. Und in diesem Post kam dieses Paradoxe zustande, wurde dieses Paradoxon benannt, dass Edin Terzic, der diesen Verein mit den Fans so versöhnen will, soll, gerade den Verein und die Fans so entfremdet voneinander durch den Fußball, den er spielen lässt und der nicht einfach nicht zur Entfaltung kommt. Fand ich einen sehr spannenden Gedanken. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber man hat immer wieder das Gefühl, dass es so ist.
Und deswegen auch das Negative im Umfeld?
Total. Also ich will das nicht nur auf Edin Terzic jetzt gemünzt wissen, aber das ist einer der Punkte, glaube ich, die eine ganz große Rolle spielen. Ich glaube, Edin Terzic weiß es ja auch selber. Er hat nach dem Frankfurt-Spiel gesagt, dass der Sieg gibt uns weder Ruhe noch Gelassenheit. Weil er weiß, da ist das Brennglas drauf, alle gucken drauf. Du wirst permanent daran gemessen, was du erreichst, wie du spielst.
Letzter Spieltag, der BVB braucht einen Sieg gegen das bereits abgestiegene Darmstadt für die Champions-League-Qualifikation, kommt aber nicht über ein Unentschieden hinaus und spielt Europa League. Cottbus 2003, glaube ich, schreibt der Hörer, weiß er nicht ganz genau, lässt grüßen. Oder Mainz, realistisches Szenario? Nein, weil man nicht dann nur unentschieden spielt gegen Darmstadt. Die sind wirklich richtig schlecht.
Ja. Muss man echt. Ja gut, wenn eine Mannschaft schon abgestiegen ist, okay, aber ja, ist jetzt sehr...
Für Mainz ging es auch um nichts mehr.
Das ist wahr, ja.
Da wird leider eine Mannschaft absteigen, wo ich sage, schade.
Köln oder Mainz?
Ja.
Ich hoffe auch, Bochum rutscht nicht noch rein.
Nee, ich hätte die gerne alle drei weiter in der Bundesliga, aber das wird nicht funktionieren.
Ja, finde ich auch.
Ich glaube, der Bundesligist gewinnt die Relegation. Das glaube ich schon, aber Köln oder Mainz, wie es weint und singt. Ne?
Ich wollte gerade sagen, jeder Jack ist anders.
Ja. Leverkusen macht's vor. Hört jetzt endlich das Narrativ auf, dass man nur was holen kann, wenn Bayern schwächelt. Besinnt man sich endlich auf die eigenen Stärken. Immerhin ist man qua Umsatz in 30 von 32 Spielen pro Saison der Favorit, kommt dieser Rolle seit Jahren aber nicht nach.
Auch ein spannender Gedanke.
Ja, wenn du 30 Spiele pro Saison nimmst, bist du Favorit. Das ist so.
Mhm.
Ich sag mal, die Spiele gegen Leipzig vielleicht nicht, das ist ausgeglichen, gegen Bayern bist du Außenseiter, aber in den anderen 30 Spielen bist du Favorit.
Ja. Und müsstest es vom Selbstverständnis auch sein. Da müsste, eigentlich geht es ja gar nicht darum, dass du diskutierst. Also natürlich machen die anderen Vereine auch gute Arbeit, darum geht es doch gar nicht. So, aber dieser Club mit dieser Historie, mit diesem eigenen Anspruch, muss das verkörpern. Dass das nicht immer funktionieren wird, ist völlig klar. Aber es geht ja um die Herangehensweise.
Nuri Sahin gilt als großer Fan von Scouten. Das ist der Spieler von PSV defensives Mittelfeld. Ein Zeichen dafür, dass er doch deutlich wahrscheinlicher der neue Trainer zur neuen Saison wird als zum Beispiel Nagelsmann.
Ich weiß nicht, ob ich diese Ableitung jetzt treffen würde. Scouten ist ja, auch das wurde gestern vermeldet, ja, dass der BVB Interesse habe. Aber wenn Nuri Sahin ihn gut findet, heißt das nicht automatisch, dass Scouten zu Borussia Dortmund kommt und auch nicht automatisch, dass Nuri Sahin der neue Trainer wird. Diesen Kausalzusammenhang würde ich jetzt erstmal nicht ziehen.
Alex Meyer hat bereits 19 Pflichtspiele in anderthalb Jahren für den BVB gemacht. Es wird langsam schleichend die Verletzungsanfälligkeit von Kobel. Bei diesen Zahlen ist er auf dem Weg, der neue Marco Reus zu werden, was die Ausfallzeiten betrifft. Was kann man tun?
Gute Frage. Ich glaube, genau diese Frage stellt sich Borussia Dortmund auch. Ich habe das eben nochmal nachgeguckt. Oberschenkel, Adduktoren, Infektion, Bänderverletzung, muskuläre Probleme. 133 Fehltage sind bei Transfermarkt.de aufgelistet, seit er zu Borussia Dortmund gewechselt ist.
Schon teuer, sehr viel.
Wahnsinn. Zumal er in Stuttgart keine einzige Muskelverletzung hat.
Das ist Wahnsinn. Das ist weit weg von Zufall.
Und jetzt hat Edin Terzic natürlich auf der Pressekonferenz auch noch gesagt, wir sind auf einem richtig guten Weg und zuversichtlich, dass er jetzt gesund bleibt. Und dann fällt er wirklich zwei Tage später wieder aus. Puh, da muss man auch nochmal einiges auf den Prüfstand stellen.
Das muss mit diesem Hybridrasen zusammenhängen, oder nicht? Das ist doch kein Zufall. Die trainieren nicht auf Hybrid, richtig? Die trainieren auf normalem Rasen. Ist das nicht so?
Das kann ich dir jetzt ad hoc nicht.
Ich meine, das wäre so. Aber es ist doch, der hatte in Stuttgart keine einzige verfluchte Muskelverletzung und hier ständig? Ist doch nicht normal.
Ja und ich meine, das Thema Muskelverletzung ist bei Borussia Dortmund jetzt auch seit einigen Jahren akut, aber natürlich als Torwart ist das nochmal ein anderer, anders gelagerter Fall. Ne? Es ist ein großes Rätsel. Umso besser, dass du in Alexander Meyer wirklich einen richtig guten Stellvertreter hast.
Der wird ordentlich an Gehalt steigen, würde ich mal behaupten. Von der kolportierten 1 Million würde ich schätzen mal locker auf 2,5.
Keine Ahnung, er hat sich's auf jeden Fall verdient, wenn man so, wenn man da mitgehen will. Also ein richtig guter Torwart. Springt er, wie oft er ja auch schon kurzfristig wirklich eingesprungen ist und dann einfach tadellos gehalten hat, Ruhe ausgestrahlt hat. Echt eine gute Sache. Ist die Frage, ob nochmal ein anderer Bundesligist irgendwann mal anklopft und sagt, pass mal auf, bei uns kannst du die Nummer 1 werden, dann wird es natürlich spannend. Aber bis jetzt kann man froh sein, dass er da ist.
Was so 100% typisch Dortmund wäre, nächste Woche wird kommuniziert, dass Nagelsmann im Sommer übernimmt, im Anschluss spielt Dortmund eine Mega-Champions-League-K.O.-Runde und kommt ins Finale. In der Bundesliga wird Platz 4 gesichert. Ich könnte zum Finale übrigens nicht. Kotzt mich.
Das ist am 1. Juni, ne?
Ja.
Ich könnte nicht dabei sein.
Wembley auch schon bei 2 Champions-League-Finals.
Oh, mein Gott, dann kannst du es verschmerzen.
Ja, aber ich würde natürlich dann schon gerne sehen, wie Dortmund den Pott holte.
Puh, ja. Das wäre was. Aber daran siehst du mal, über was wir reden, ne? Wie irre dieses Spannungsfeld ist. Einerseits möglicherweise Platz 5 in der Bundesliga und gefühlt liegt ganz viel in Trümmern und andererseits wird noch irgendwie erscheint ein Champions League Finale sogar möglich. Das ist doch totaler Wahnsinn.
Das ist auch. 15,64 Millionen Startgeld, 10,3 Millionen Vorrundenprämien, 9,6 Millionen Achtelfinale, 10,6 Millionen Viertelfinale, 24 Millionen Koeffizientenrangliste, 15 Millionen Marktpool. Dazu kommen ca. 2 Millionen pro ausverkauften Heimspiel an Tickets und Catering. Mit Halbfinale Champions League kann man 100 Millionen Euro knacken. Geht die Rechnung auf? Boah, ist schon ordentlich, ne?
Ich habe jetzt nicht alles genau mitgezählt, die Zahlen.
Ich dachte, du passen. Hast immer addiert nebenbei.
Auf mich kannst du zählen.
Soll ich wieder meinen Taschenrechner rausholen?
Das
15, 25, 26, 36, 46, 60, 75, 75 plus die Heimspiele. Wie viel waren das jetzt? Das waren 75 plus 4 mal 2, 5 mal 2, sind 85. Dann müsste es fürs Halbfinale 15 Millionen an Prämie geben. Das könnte passen.
12,5 gibt es.
Ja, grob. Das passt ungefähr. Und vielleicht gibt es dann auch noch mehr in der Koeffizientenrangliste. Könnte sein.
Ja, auf jeden Fall ein Batzen Geld.
Vielleicht 100 Millionen.
Den du schon jetzt eingestrichen hast. Den du natürlich aber auch brauchst, wenn du im Sommer wirklich die dringend notwendigen Kaderkorrekturen vornehmen willst. Oh, es hängt ja so viel dran. Club-WM ist der BVB jetzt dabei, aber Hans-Joachim Watzke wird sich 2025 zurückziehen. Es sind so viele Entscheidungen, die gerade auf den Weg gebracht werden müssen, so viele Weichenstellungen. Ich glaube, deswegen ist das auch alles so knifflig.
Jetzt pass auf, Ferdinand schreibt, da man das Halbfinale bzw. Finale in der Champions League quasi schon buchen kann, würde Terzic eurer Meinung nach weiter Trainer bleiben, wenn man in der Liga auf Platz 5 rutscht?
Genau, dieses Szenario habe ich ja eben, ja, keine Ahnung.
Ja oder nein? Ja oder nein? Ja oder nein?
Wenn du das Champions League, das Halbfinale oder
Finale erreichst.
Ganz ehrlich, die Frage kann ich nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten, weil Borussia Dortmund die auch nicht zu Recht nicht mit Ja oder Nein einfach beantworten würde. Es hängt ja so viel von der spielerischen Entwicklung ab, ob die tatsächlich stattfindet, ob die Idee zum Vorschein kommt, die Edin Terzic hat, ob der Verein die Fantasie hat, aber auch Aki Watz gesagt, er ist der richtige Mann an der richtigen Stelle, um Borussia Dortmund in die neue Saison zu führen. All das wird in der Schlussrechnung gegeneinander aufgewogen werden. Und Borussia Dortmund muss auch erstmal Atletico Madrid schlagen. Soweit sind wir noch lange nicht. Und anders als beim letzten Mal, als ich hier saß, wo ich sagte, die PSV Eindhoven ist für den BVB, muss zu knacken sein, wäre ich da. Ist es sicherlich möglich, gegen Atletico weiterzukommen, aber ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Man muss auf jeden Fall im Hinspiel gucken, dass man nicht untergeht. Weil das kann im Stadion schon mal passieren.
Atletico reicht ja dann auch ein Tor, dann sind die taktisch so clever.
Die können gerne in Madrid mit einem gewinnen. Ich glaube, dann kommt Dortmund weiter. In Dortmund ist einfach eine andere Atmosphäre
als in
fast allen Stadien im europäischen Fußball. Hier wird auch gefragt, was haltet ihr von der Auslosung? Ich finde, auf den ersten Blick sieht unser Turnierbaum sogar realistisch machbar aus. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ist eure Männlichkeit auch vom rosafarbenen Auswärtstrikot der Nationalmannschaft angegriffen?
Nein. Ich würde es mir trotzdem nicht kaufen.
Das wollte ich auch gerade sagen. Das Heimtrikot finde ich echt gelungen.
Ja,
das Auswärtstrikot finde ich mutig, aber sollen sie ruhig mal mutig sein. Ich habe aber geile Animationen gesehen, tatsächlich. In einem grün-schwarz als Auswärtstrikot. Das sah richtig geil aus. In dem gleichen Style, aber halt grün-schwarz. Das fand ich schade, dass sie nicht noch ein alternatives drittes rausbringen, womit sie Kohle scheffeln. Aber das muss ja weggehen wie warme Semmel, ne? Das neue Trikot tatsächlich.
Welches jetzt das?
Beide anscheinend.
Okay.
Ja, ja, ja. Und was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, hast du diesen Werbeclip dafür gesehen?
Nein, scheiße. Den wollte ich mir die ganze Zeit angucken.
Mensch,
ich
hab den schon abgespeichert. Was ist denn heute los?
Wieso, was ist denn heute los?
Immer diese Fäkalsprache hier.
Achso, pardon.
Mann, sagt er. Eben sagt er reist, jetzt sagt er Mann.
Ja, ist gut, der Clip?
Ich fand ihn endlich mal bodenständig.
Es ärgert mich.
Überhaupt
in dem
nicht
anderen habe ich das 5, 6 Mal irgendwie bei Twitter gesehen.
Überhaupt
gedacht, nicht guck es dir gleich an. Jetzt ist es ist mir komplett entfallen, jetzt wo du es sagst.
Überhaupt nicht DFB-like.
Das klingt vielversprechend.
Hier wird immer noch darüber gefragt, wurde dazu gefragt, ob es die Champions League-Versicherung noch gibt, die greift, wenn sie die Champions League verpassen. Das sollten wir vielleicht tatsächlich mal in Erfahrung bringen.
Ja, kann ich jetzt verlässlich nicht sagen.
Hier gibt es eine, Achtung, Streichliste. Übrigens, Christian Streich. Ah,
mein Gott, der Übergang war ja wieder wunderbar.
Schöne Grüße von Gerhard Delling an der Stelle. Lange in Ruhestand gegangen. Ein fantastischer Typ.
Total.
Eine große Meldung fand ich, wie das gestern war. Auch die Art und Weise, wie er in dem Video gesprochen hat. Hast du das auch nicht gesehen?
Das habe ich tatsächlich auch nicht gesehen.
Ich habe es mir extra nur für diesen Part der Sendung angesehen. Nein, also Christian Streich, das hatte sich ja ein bisschen angedeutet im Vorfeld, dass er vielleicht bekannt gibt, oder der SC Freiburg bekannt gibt, dass er den Verein nach 29 Jahren verlässt. Er hat ja zuvor im Jugendbereich und der U23 gearbeitet und dann irgendwann im Winter von Markus Sorg übernommen. Und jetzt gibt es auch Gerüchte, dass Julian Schuster, sein ehemaliger Kapitän und Spieler, dort der neue Trainer wird. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Wünsche Christian Streich alles Gute und wünsche mir, dass wir weiter solche Typen im Fußball haben.
Total.
Der wird dem Fußball, dem Sport und auch allgemein sehr fehlen. Kurzes Ja oder Nein, auch wenn Dominik die Meinung insgesamt möchte. Verkaufen, ja oder nein, Donny Malen.
Ja.
Rami Benzibaini.
Ja.
Emre Can.
Ja.
Salih Özcan.
Nein.
Marius
Kommt
Wolf.
Da immer drauf an, wen
nein,
du noch holst.
Ja oder nein? Marius Wolf.
Ja.
Also kann ich verkauft werden, Vertrag läuft aus. Jamie Bynoe-Gittens.
Nein.
Lieber Sascha, ich versuche es diese Woche nochmal. Na gut. Warum wird eine Zusammenarbeit zwischen Mislintat und Takel als Sportdirektor kritisch gesehen? Gab es in der Vergangenheit Konflikte zwischen beiden? Viele Grüße aus Hagen. Das ist tatsächlich so, ist die Frage. Gab es Konflikte zwischen den beiden?
Das kann ich nicht verlässlich beantworten. Ich weiß nur, dass Aki Watzke ein großer Fan von ihm ist. Das hat Sven Mislintat jetzt vor ein paar Wochen auch nochmal gesagt. Auch gesagt, dass das Verhältnis zu Borussia Dortmund nicht eingerostet ist, weil Dortmund für ihn natürlich Heimat ist. Er ist hier geboren. Ich glaube, er hat doch hier in der Nähe ein Haus oder was, was er wieder bezogen hat, haben soll. Und er hat ja gesagt, dass der Verein immer in seinem Herzen sei und eine Rückkehr für einen solchen Verein oder für eine erneute Tätigkeit, irgendwie so hat er es gesagt, sei nicht ausgeschlossen, aber im Moment kein Thema. Spannende Personalie, ist die Frage, ob sich das nochmal, also auch da wird ja wieder einiges umstrukturiert. Ich würde schon davon ausgehen, dass Sebastian Kehl der neue Geschäftsführer Sport wird. Das ist die Frage, wer bekleidet welche Rolle unter Kehl. Also es ist viel in Bewegung, ob Sven Mislintat, inwieweit Sven Mislintat da jetzt eine Rolle spielt und wie das Verhältnis zu Sebastian Kehl genau ist, mag ich mir kein Urteil erlauben.
Wie schafft man es, die Welle des Erfolges der letzten beiden Spiele nach der Pause weiter umzusetzen?
Gute Frage.
Dass du lachst, dass du erstmal mit dem Lachen anfängst, das ist kein gutes Zeichen.
Die Welle des Erfolges, ja. Weitermachen. Die 30 Minuten gegen Eindhoven haben gezeigt, was die Mannschaft kann. Und da hat Edin Terzic natürlich recht, es muss das Ziel sein, das auf 90 Minuten zu erstrecken, weil es nützt ja nichts. Nach 30 Minuten kannst du aufhören, wie so häufig, oder nach der Halbzeit, dass der BVB den Faden verliert. Und dann wird es wieder kritisch. Also das ist der einzige Ansatz, glaube ich.
Ich habe vor 6 Wochen schon eine Nachricht oder eine Frage über den RN Insta-Account eingereicht, aber nie eine Antwort bekommen, schreibt Jack.
Ja.
Ich habe keinen Zugriff auf diesen Account. Ich kann dir leider dabei nicht helfen. Du kannst aber hier gerne eine Frage stellen. Hi, wann sieht man mal jemanden von euch beim Doppelpass? Euer Podcast ist immer spitze. Ich könnte am Tag nach dem Bayernspiel. Am Tag nach dem Bayernspiel bin ich nämlich morgens am Flughafen in München. Lande ich. Ja, ich möchte keine weiteren Details verraten.
Hauptsache, du steigst nicht am Hauptbahnhof in München.
Ja, das wäre aber super, wenn ich am Hauptbahnhof in den ICE hineinsteigen, direkt durch, also super.
Ja.
Ostersonntag ist das.
Das ist so.
Cedric, ist die U23 im Kopf schon in der Sommerpause, da 45 Punkte für den Klassenerhalt reichen? Oh, da hat man 0-4 bei Rot-Weiß Essen verloren.
Ja, das war auch wirklich schlecht. Ja, zumindest die zweite Hälfte war echt mau. war wirklich mau. Erste Hälfte war noch in Ordnung, fand ich. Hast du in der 44. das Gegentor bekommen, war natürlich zum ungünstigen Zeitpunkt, wie man so schön sagt, dann per Elfmeter das 0 zu, naja, genau, du hast super schlecht verteidigt, dann kriegst du einen Elfmeter. Und damit war das Spiel im Prinzip nach einer Stunde gelaufen. Ich habe schon den Eindruck, dass da ein Spannungsabfall da ist. Hab natürlich auch nach Spielschluss mit einigen Verantwortlichen gesprochen, Trainer mit Ingo Preuß auch gesprochen, mit Franz Fahner, dem Kapitän. Und ja, das Thema lässt sich, glaube ich, schon nicht ganz leugnen, dass da irgendwie was passiert ist. Dass man so ein bisschen den Eindruck hat, dass sich viele zurücklehnen. Oder Ingo Preuß hat zu mir gesagt, man lässt sich dann leicht von außen einlullen. Alle klopfen dir auf die Schulter und sagst, boah, ihr seid echt super, ihr spielt hier einen Top-Saison, Rekordkurs und so. Und dann lehnst du dich halt zurück und sagst, ja, das wird schon. Und das sind eben die paar Prozent, die dir dann fehlen. Und dann verlierst du jetzt zum dritten Mal in Folge. Das hat es in dieser Saison noch nicht gegeben. Gegen Duisburg war schon mau.
Ah, gegen Duisburg
gegen Bielefeld war es auch also schlecht.
Der MSV steht ja nun mal alles andere als gut
da. Ja, die sind jetzt ein bisschen im Kommen. Da war auch eine super Atmosphäre im Stadion. Die waren total grell. Da sind wir wieder bei Gier.
Zebrastreifen.
So. Weiß und blau.
Also blau und weiß.
Ja. Weiß und blau.
Das weiß ist und blau?
Der MSV. Das, ah ja, natürlich. Wenn du das einmal gehört hast, ich hatte das auch vor dem Stadion.
Das ist überraschend. Das
kriegst du nicht aus dem Kopf raus. Genauso wie unsere Melodie vom
Zebrastreifen, weiß und blau.
Genau. Okay. Ja, also bei der U21 ist auch noch ein bisschen was wieder zu begradigen.
Ist der nach Haaland beste BVB-Stürmer auch nächstes Jahr noch Wandstürmer Nummer 1?
Kommt auf die möglichen Konkurrenten an, kommt auf den möglichen Trainer an, kommt auf die mögliche Idee an. Aber, ja, und kommt natürlich auch auf die Leistung von Niklas Füllkrug an. Ich fand die letzten Wochen auch eher schwierig.
Er ist potenziell nicht der beste Stürmer im Kader, bleibe ich bei. Er ist der aktuell der Mannschaft am meisten weiterhilft, weil er Tore schießt, aber er ist nicht der beste Stürmer in diesem Kader, das ist Sebastian Allaire.
Ich glaube auch, in einem fitter Allaire wäre noch ein Schritt vor ihm, ja. Ja, die Rolle von Füllkrug haben wir ja hier auch schon, oder habt ihr auch schon mehrfach drüber gesprochen. Es ist natürlich auch, es ist einfach schwierig, ne? Das letzte Saison, und da sind wir auch nochmal bei Malen und Adeyemi, alles so gut funktioniert hat, war aber auch, weil alle drei für sich funktioniert haben und als Gesamtes funktioniert haben, als gesamtes Gefüge. Du hattest die zwei Außen, du hattest Allaire als Zielspieler, der dir Zeit verschafft hat, um nachzurücken, der Spieler auf sich gezogen hat. Das hast du jetzt auch oft. Niklas Füllkrug war auch nach dem Bremen-Spiel in der Mix und so. Und dann wurde er auch gefragt zu seiner Leistung. Er hatte, glaube ich, in der ersten Hälfte nur 12 Ballkontakte. Ich habe ihm, glaube ich, auch eine 5 gegeben. Und er hat dann aber argumentiert, ja, es ist ja auch meine Aufgabe, Innenverteidiger auf mich zu ziehen, Räume zu schaffen. Aber das Problem ist, wenn die Räume dann anschließend nicht belaufen werden und genutzt werden, was hast du dadurch gewonnen? Und natürlich fehlt er im Zweifelsfall dann Stürmer auch im Strafraum.
Wird an seinen Toren gemessen.
Ja, natürlich wird er das. Trotzdem gibt es natürlich noch andere Aufgaben. Das darf man nicht verhehlen. Aber ich finde, Niklas Füllkrug hatte schon bessere Phasen in dieser Saison.
3 Spiele machten Hoffnung, damit wir nicht mit 0-10 in München untergehen. Übernachten die BVB-Spieler vor jedem Heimspiel im Teamhotel? Ja, das tun sie. Mhm. Das tun sie. Wieso fällt es dem Fanherz gerade so schwer, sich über Siege zu freuen? Das haben wir schon besprochen. Ist das Champions-League-Finale tatsächlich erreichbar? Da muss natürlich viel passen.
Ja, rein theoretisch ist es natürlich tatsächlich erreichbar. Und ich glaube auch Paris und Barcelona sind schlagbarer als im anderen Baum Arsenal, Bayern oder Real oder Man City.
Kann Deutschland noch Spanien einholen, um den 5. Champions-League-Startplatz zu ergattern? Ja. Die sind doch vor Spanien, oder nicht?
Die sind vor Spanien, genau, das Problem ist,
Italien
ist weit vorne. Oder es geht gerade um einen Zweikampf zwischen der Bundesliga und der Premier League.
Ah, okay.
Das ist, ich hatte mir das, weil die Frage auch bei Twitter auftauchte, eben auch extra nochmal rausgesucht, weil das ja wirklich ein total kniffliges Thema ist. Also
aber miese Lose für die Serie A. Es sind ja alle Champions League-Mannschaften aus der Serie A jetzt ausgeschieden.
Ja.
Und in den anderen Wettbewerben sind die Lose sehr schwierig. Also ich glaube, Milan spielt gegen Liverpool? Ich gucke das jetzt einfach nochmal nach.
Aber Italien ist in dieser Einjahresrangliste der UEFA, hat einen deutlichen Vorsprung vor
Deutschland. Ja, wenn die jetzt aber alle ausscheiden und
ich weiß die nicht, Bayern wie viel, und Leverkusen wie viele Punkte kommen du weiter. Da, soll ich mal in der Zwischenzeit, ich hatte mir das extra auch rausgesucht, mal kurz dazu erläutern, erläuternde Anmerkung machen. Also es gibt ja diese UEFA-Einjahres-Rangliste, nach der eben zwei Mannschaften zusätzlich in der Champions League, nach der die beiden Bestplatzierten einen zusätzlichen Platz in der Champions League, einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League bekommen. So, Italien ist in dieser Rangliste weit vorne, dann kommen Deutschland und England. Und die machen, so habe ich es verstanden, aktuell Platz 2 unter sich aus. Denn die eingesammelten Punkte, die du holst, die musst du noch durch die Anzahl der in den Wettbewerben vertretenen Vereine teilen. Daher dieser Koeffizient. Und England ist insofern ein Vorteil, dass sie noch 5 Mannschaften in 3 Wettbewerben haben, während Deutschland nur die 3 Champions-League-Vertreter noch hat.
Nein, Leverkusen und die beiden Champions-League-Vertreter.
So, richtig, ja. Richtig. Entschuldigung, ja natürlich, richtig. Leverkusen und Bayern und Dortmund in der Champions-League. So, Leverkusen, Europa League, ganz genau. Es war natürlich dann besonders bitter, dass Freiburg gegen West Ham ausgeschieden ist, dadurch das Verhältnis nochmal deutlich gekippt. Also das ist eine ganz, ganz komplizierte Rechnung.
So, jetzt pass auf.
Ah, ich sehe gerade schon.
Ja, die Italiener haben nämlich folgenden Nachteil, in Anführungsstrichen. Atalanta spielt gegen Liverpool, da wird Atalanta ausscheiden. Mhm. Milan spielt gegen Roma, das heißt, einer von beiden wird ausscheiden, der andere wird natürlich aber auch weiterkommen. Aber ist es nicht so, dass Leverkusen dann gegen den Sieger aus Lissabon gegen Marseille spielen würde?
Boah, guck mal eben, tipp doch mal auf die nächste Runde, das habe ich jetzt nicht...
Nee, sogar gegen den Sieger aus Milan gegen Roma. Also angenommen, Leverkusen kommt ins Finale.
Ja.
Schalten sie ja auch noch eine italienische Mannschaft aus. Ja? So. Und Atalanta gegen Liverpool, sorry, aber wenn da Liverpool nicht weiterkommt, weil nachdem die jetzt im FA Cup ausgeschieden sind, wollen sie den Titel mit Sicherheit haben. Also gehe ich mal davon aus, also wenn wir jetzt mal optimistisch sind, Finale Leverkusen gegen Liverpool. Dann macht Deutschland da ordentlich Punkte gut. Ja.
Aber die Engländer punkten dann natürlich auch. Entweder Liverpool.
Ja, aber vielleicht kann Deutschland noch an der Serie A vorbeiziehen. Weil die Serie A hat in der Champions League keinen
Vertreter mehr. Ja. Ah, da bin ich jetzt.
Und in der Conference League schauen wir uns das mal an, ob die Italiener da noch eine Mannschaft haben. Nee. Florenz. Ah, gegen Viktoria Pilsen. Das ist natürlich, Fiorentina könnte schon weit kommen.
Und die Engländer haben noch Aston Villa, oder?
Ja.
Also,
wird eng.
Der BVB sollte sich nicht auf Platz 5 verlassen. Ganz einfache
Schlussfolgerung. Das war eine halbe Stunde, noch nie so lange eine Hörerfrage beantwortet.
Meine Güte, du. Es ist aber auch tatsächlich kompliziert, das muss man da mal wirklich sagen. Da hat sich die UEFA wieder was Tolles einfallen lassen.
Grüße an Cedric aus der Heimat Aalen. Hier wird gar keine Hörerfrage gestellt, sondern du wirst
schön gut zurück.
Ja. Steht eine Kiste Bier in der Kabine? Ernst gemeinte Frage? Ich denke nicht.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Nein. Wäre Graham Potter nicht ein guter Trainer mit Nuri und Manni? Ich denke nicht. Schon wieder denke ich es nicht.
Ich lasse einfach nur dich antworten.
Nee, ich denke nicht. Prognose für den DFB bei der EM aus dem Halbfinale. Chancen gegen Atletico, gut, aus im Halbfinale. Ich habe zweimal auf unterschiedliche Fragen die gleiche Antwort
gegeben. Du bist sowas von
fuchsig.
Wirklich. Diego Simeone traue ich schon immer auch echt viel zu. So.
Die werden hier in Dortmund, das Hinspiel entscheidet übers Weiterkommen.
Wenn du das sagst.
Wenn Dortmund da den Hintern versohlt bekommt, dann ist es natürlich quasi unmöglich. Aber wenn sie da irgendwie mit einem guten Resultat rausgehen.
Andererseits in der Champions League in dieser Saison hat die Mannschaft ja oft den Fokus und die Schärfe.
Was ist mit Joe los? Mehr als MLS reicht wohl nicht. Der spielt einfach weiterhin bei Nottingham Forest nicht. Ja? Giovanni Reyna.
Ich habe Joe verstanden, Gio.
Ja, Gio, Entschuldigung.
Ja.
Freunde nennen ihn Joe.
Ja, das bezweifle ich, Sascha. Ja, scheint bis jetzt nicht so eine ganz glückliche Nummer bislang. Und Nottingham, war da nicht jetzt auch irgendwas? Punktabzug? Nee, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Aber die sind unten reingerutscht, aber noch weiter irgendwie.
Ja, gut, aber
irgendwas war, irgendwas hatte ich jetzt noch mit Nottingham. Ja, aber irgendwas hatte ich nochmal gelesen. Ja, bis jetzt sich nicht als die richtige Entscheidung entpuppt. Aber auch Gio Reyna und Nottingham haben noch ein paar Wochen, um der Saison ein paar vernünftige Konturen zu verleihen.
Zwei Fragen nehmen wir noch mit rein. Was sagt ihr zur Szene um Emre Can? Rot und dann doch nur gelb. Ich finde, es war ein dunkles Gelb. Da hat mich gewundert, dass er die Entscheidung verändert hat.
Er trifft zuerst den Ball.
Ja, er trifft den Ball, aber er wächst natürlich danach den Spieler um.
Ja, aber...
Das ist die gleiche Situation wie mit Hummels in der Champions League und dem Elfmeter. Oder? Er trifft ja auch den Ball.
Ja, und da wurde auch
und winkst dann den Spieler um.
Und da wurde zu Recht Kritik daran geübt an diesen.
Okay, dann ist die Frage, ob es überhaupt gelb ist. Er spielt ja erst klar den Ball. Also entweder ist Foul oder kein Foul.
Ja. Ja, also ich meine, Mario Götze war ja durchaus anderer Ansicht. Ich kann das auch verstehen, wenn es um den Schutz des Spielers geht. Natürlich trifft er ihn mit dem Nachziehbein und er erwischt ihn natürlich. Und in der Dynamik sieht das natürlich dann auch immer recht heftig aus, dass dann der erste Impuls ist, rote Karte zu sagen. Okay, ich finde es aber gut, von Stieler war es, ne? Mhm. Von Stieler zu sagen, ich gucke es mir nochmal an, anstatt die Situation einfach zu belassen und zu sagen, okay, ich revidiere meine Entscheidung, ich korrigiere sie.
Wäre bitter gewesen ohne Can und Sabitzer in München.
Ja.
Wird jetzt schon schwer genug. Was ist mit Allaire? Macht er überhaupt noch ein Spiel oder wechselt er am Saisonende?
Vielleicht macht er noch ein Spiel, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass er am Saisonende wechselt. Echt schade, weil, wie wir eben auch schon angesprochen haben, er in Bestform echt ein richtig guter Stürmer ist. Und er das eigentlich nur sporadisch hier zeigen konnte.
Mhm. Ach hier, das nehme ich noch mit rein. Könnt ihr die Rolle von Salih Özcan bewerten? Eigentlich immer da, wenn er gebraucht wird. Ja, das stimmt. Er hat natürlich ein Leistungslimit. Das muss man auch sagen.
Genau.
Ja, also ich glaube, das sollte man vielleicht dann auch noch...
Er ist halt einfach, wenn er sich auf die defensiven Aufgaben alleine konzentrieren kann, guter Sechser. Aber wenn wir über die Aufgabe als Verbindungsspieler reden, insgesamt Spielaufbau zu initiieren, dann ist er da limitiert. Und als Borussia Dortmund brauchst du auf der Position, glaube ich, insgesamt noch ein anderes Level. Als Backup, okay. Und bei manchen Gegnern wird er sicherlich die richtige Lösung sein.
Ja, dann gucken wir mal, ob sie da noch einen Sechser holen, der ein bisschen spielstärker ist. Wahrscheinlich wird es so kommen.
Zumindest. Das ist auch, glaube ich, dringend notwendig. Ja,
das ist so. Gut, @GebhardtCedric bei Twitter, @CedricGebhardt_ bei Instagram, @SaschaStaat auf beiden Plattformen. Folgt uns sehr, sehr gerne dort. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Dann wieder am Mittwoch. Und dann geht's ja so richtig los.
Mhm.
Dann wird durchgestartet und dann bin ich sehr gespannt, wohin die Saison von Borussia Dortmund noch führt. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß und denkt dran, 3 € zahlt ihr nur für 3 Monate im Abo rn.de/BVB-Podcast-Angebot. Vielen Dank an Kevin Kiska, der das jetzt bei YouTube nochmal einblendet. Das war's für heute. Ich habe jetzt Hunger. Ich bin auch hungrig.
Mhm.
Ja, deswegen gehe ich gleich einfach was Mittagessen. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Ciao.